Vielleicht können wir von Schäferhündin Kira etwas lernen für unsere Situation mit den Migranten. Und damit einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich auch sehr, dass ich nach längerer Zeit, haben wir festgestellt, wieder in Grünstadt sein darf und auch dieses Thema ein bisschen helfen zu klären. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend sich da etwas zu vertiefen. Ich denke, das geht wohl vielen so jetzt in unserem Land, dass sie sich fragen, was tun mit Migranten aus Nahost? Und hier kommt vielleicht unsere Schäferhündin ins Spiel. Meine Familie und ich, wir haben 8 Jahre lang in der Stadt Alexandria gelebt und gearbeitet. Das ist die Hafenstadt, die größte Hafenstadt Ägyptens. Waren tätig mit der deutschen Seemannsmission. Das ist also ein Dienst an Seeleuten. Sie wissen vielleicht, dass über 90% der Waren und der Dinge, die Sie zu Hause haben, vermutlich mit einem Containerschiff gereist ist, von fernen Landen hierher gebracht wurde. Und eben unsere Aufgabe war es, diesen Menschen, die an Deck dieser Containerschiffe, aber nicht nur Containerschiffe, aller Schiffe arbeiten, zu dienen in einem islamischen Land, wo es schwierig ist, vom Schiff runter sich zu verständigen und das zu erledigen, was man vielleicht erledigen muss. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, weshalb ich vermutlich heute hier oben stehe und Ihnen referieren darf. Ich bin also kein Islam-Experte, Nahost-Experte oder sowas, aber meine Familie und ich, wir haben eben Erfahrungen sammeln dürfen über die konkrete Situation und das Leben in einem solchen eher islamisch geprägten Land. Und das würde ich gerne Ihnen heute Abend ein bisschen näher bringen in Form verschiedener Themen, die wir ausleuchten werden. Und ich wollte aber vorausschicken, dass unsere Hündin, die wir da hatten in diesem Seemannsheim, die hatte eine besondere Gabe, wie auch andere Hunde, die konnte durch die geschlossene Tür von dem Anwesen spüren, die Haltung der Person, die da auf der anderen Seite stand. Und Ägypter sind eigentlich eher ängstlich gegenüber Hunden. Und der Hund hat immer aggressiv reagiert, wenn jetzt jemand auf der anderen Seite stand, der sich eigentlich geängstigt hat, eh schon vor diesem Hund. Und zu unserer Verblüffung, als dann aber auch andere kamen, die selber Hunde hatten und eigentlich sich gefreut haben, einen Hund zu treffen, war dieser Hund fast handsam. Also das wir waren etwas bestürzt, weil er hätte ja eigentlich das Anwesen verteidigen sollen. Und ich denke mir, vielleicht können wir von dem Hund etwas mitnehmen für unsere Art, wie wir mit diesen Flüchtlingen und auch den anderen, den Migranten, die schon im Land sind, wie wir mit ihnen umgehen wollen. Und ich ahne, dass viele dieser Menschen, weil sie ja unsere Sprache nicht kennen, unsere Kultur hier neu für sie ist, dass sie sehr unsicher kommen, was auf sie zukommt. Viele waren noch nie in ihrem ganzen Leben irgendwo anders außerhalb ihres Landes. Und wir können das jetzt intensiv mitgestalten. Deswegen freue ich mich so sehr, dass Sie gekommen sind, weil ich glaube, dass jeder Einzelne von Ihnen hier eine großartige Möglichkeit hat, das zu gestalten, wie unser Verhältnis zu den Flüchtlingen, die da uns geschickt werden, die wir auch nicht aussuchen können momentan, wie dieses Verhältnis aussehen wird. Und es dürfte ähnlich sein, wenn diese Menschen auf Angst bei uns stoßen, auf Unsicherheit, ja auf Hass und Ablehnung. Was würden Sie machen? Sie würden sich wahrscheinlich auch irgendwie dann darauf reagieren und zurückziehen eventuell. Sie würden versuchen, sich mit ihren eigenen Landsleuten intensiver zu vernetzen und anderes mehr. Während, wenn wir das gegenüberstellen und die Flüchtlinge treffen auf Menschen, die ruhig sind, gelassen die Situation nehmen, auch wenn klar ist, das schafft Probleme, das wird nicht ausbleiben. Aber wir geben in einer ruhigen Art einen Rahmen vor, dann fällt es, denke ich persönlich, vielen dieser Menschen, die kommen, viel leichter, sich da auch zu entspannen und da reinzustellen und das zu tun, was auch immer nötig ist. Das ist natürlich eine sehr neue Herausforderung, die wir in diesem Land haben. Deshalb ist verständlich, wenn viele unsicher reagieren. Meine Hoffnung ist, dass, wenn wir jetzt verschiedene Themen heute Abend anschauen, dass Sie etwas mitnehmen, einerseits an Ermutigung. Sie sind praktisch für den Neuen, der kommt in dieses Land, so eine Art Signal. An Ihnen wird er ablesen oder wird Sie ablesen, wie er sich hier verhalten soll und wie er umgehen kann mit dieser ganzen Fremdartigkeit, die ihm hier begegnet. Denn Sie werden sehen, diese Kultur oder Kulturen, die sind tatsächlich durchaus sehr anders, als wir unser Leben hier in Deutschland gestalten. Jetzt zum Einstieg hier in etwa, dass Sie sehen, wo geht die Reise hin. Ich möchte gerne in etwa diese Themen hier anschauen mit Ihnen. Und wir werden auch eine kurze Pause einschalten zwischenrein. Aber das ist so in etwa der Fahrplan. Wo stehen wir denn jetzt heute im Land? Dazu der Versuch eines Schaubildes. Sie sehen in Blau hier die deutsche Bevölkerung. Das ist also, das sind Sie und ich. Und oben hinplatziert, Staat, Behörde. An der Seite hier rechts kommen also die Migranten in großer Zahl zu uns. Wer ist das? Das sind eine größere, und zwar sehr große Prozentsatz Muslime und ein kleinerer Prozentsatz Christen von sehr alten Kirchen, die in diesen Ländern, aus denen die Menschen kommen, noch angestammt einen Platz hatten. Bei manchen ist die Frage, ob das weitergehen wird, weil viele eben auch kommen. Sie sehen, diejenigen, die am meisten eine Chance derzeit auf Bleiberecht haben aus diesen Nationen, sind Syrer, weit allen voran, Iraker, da sind dann auch viele Kurden mit dabei, aber auch Afghanen und Iraner, da sind wir fast schon in Fernost. Die letzte Gruppe sind Eritreer, das ist aber jetzt nicht eine Gruppe des Nahen Ostens. Ich werde heute Abend mehr auf diese Nahost-Kulturen eingehen. Sie sehen, dann habe ich hier noch ansässige Muslime, brauche ich Ihnen nicht erzählen, das sind, denke ich, hauptsächlich Türken, aber auch einige Araber, die schon länger hier in Deutschland leben und wohnen. Und dann habe ich hier unten Christen bewusst eingesetzt. Und Sie sehen, dass die Ellipse, die ist so ein bisschen drinnen, aber auch draußen. Und das sehe ich persönlich als große Chance. Denn weltanschaulich gesehen stehen jetzt drei große Blöcke sich da in diesem Schaubild gegenüber. Die Behörden, der Staat ist definiert eigentlich als säkular, eine säkulare Weltanschauung, die auch in dem Verfahren, was den Menschen, die zu uns kommen, zunächst und auch lange Zeit begegnet, gegenübersteht und dann eben auch die Christen als dritte Weltanschauung im Verbund hier. Und das kann eine Chance darstellen, denn einerseits, viele von Ihnen ist es geläufig, denke ich, dass das Heilige Buch, was wir haben, komplett aus dem Nahen Osten ist, fast gänzlich. Das heißt, jemand, dem diese Literatur geläufig ist und der damit lebt, der hat schon einen Fuß in dieser sehr anderen Kultur drin, denn die Geschichten, die die Dinge, die dort verhandelt werden, die sind direkt aus dem Nahen Osten, auch von die Hauptträger der christlichen Religion, die stammen aus dem Nahen Osten und sind ganz in dieser Kultur auch verhaftet. Für mich persönlich, denke ich, ist es eine große Chance, zu vermitteln zwischen diesem sehr gegensätzlichen Paar Islam und säkularer Weltanschauung, die da aufeinanderstoßen, aufeinanderprallen. Da gibt es, denke ich, einige Schwierigkeiten oder Möglichkeit für Spannungen. Und Christen können, wenn sie denn ihre Religion ernst nehmen, durch ihre Kenntnis des Nahen Ostens und auch von ihrer, denke ich, grundsätzlichen Draufsicht auf das Leben, können da eine Mittlerrolle einnehmen. Ich hoffe, das wird dann noch deutlich werden, wenn wir das näher anschauen. Aber das einmal vorweg. Weiterhin sind Christen auch eine Gruppe von Menschen, die sich nicht auf Deutsche beschränkt. Ja, wenn ich richtig informiert bin, ist das die zahlenmäßig größte Religion oder Weltanschauung. Und sie ist verbreitet über den ganzen Globus hinweg. Also wir haben etwas, wenn wir denn Christen sind, was innerhalb unserer eigenen Reihen überkulturell funktioniert. Persönlich komme ich genau aus diesem Bereich des grenzüberschreitenden Wirkens. Ich habe schon erzählt, wir waren eben als Familie in einem sehr anderen Land und waren auch in verschiedenen anderen Ländern tätig. Und da wird etwas von dieser Wirklichkeit spürbar, dass wir tatsächlich uns beziehen können auch auf andere Nicht-Deutsche, die tätig sind und uns da Weisheit, Information, Kenntnis hereinholen. Genau das, denke ich, geschieht gerade. Dadurch, dass meine Familie und ich, wir im Ausland waren, können wir einiges an Information hier beisteuern. Der Staat oder die Behörden treten ganz intensiv formend auf diese Gruppe, die eben, wie ich gesagt habe, hauptsächlich aus Muslimen besteht, zu. Da haben wir das Asylverfahren, das ist ein festgelegtes Verfahren, also das kann weder ein Migrant noch ein Deutscher so schnell ändern. Und es basiert auf Gesetzen, die für diesen Fall gemacht werden. Ich denke, Sie alle stehen auch in der Diskussion um diese Gesetze, wie soll das jetzt weitergehen, wie soll das geformt werden, aber es gibt zunächst einmal welche. Eine zweite Autobahn, sage ich jetzt mal, auf der deutsche Staat den Migranten gegenübertritt, ist der Bereich Schule und Schulung. Einerseits werden die Kinder von Flüchtlingen eingeschult, manche in besondere Klassen, um sie eben zu integrieren. Aber ist auch nichts Neues für Sie. Es gibt von Deutschkursen bis Integrationsklassen alle möglichen Versuche und Kurse, um diese Menschen zu integrieren. Und die sind aber auch im üblichen Fall sehr säkular ausgerichtet. Also Menschen, die durch den Islam, die Religion, die sie mitbringen, sehr intensiv geprägt sind, treffen auf etwas sehr säkular Gestaltetes. Und da kann ich mir vorstellen, gibt es einige Spannungen. Der Rest ist natürlich das, was uns alle beschäftigt, Unterbringung, Versorgung dieser vielen, weil die Zahlen ja so massiv gestiegen sind seit dem Frühherbst dieses Jahres. So viel also mal zur Orientierung, wo wir gerade stehen. Und jetzt möchte ich Ihnen ein Bild mitgeben, eine Art Symbol. Kennen Sie alle das Schachspiel? Ja, auch wer nicht selber spielt, der hat, denke ich, eine Vorstellung, was in diesem Spiel sich vollzieht. Ist jemand da, der es gar nicht kennt? Die Grundidee dieses Spieles ist, dass zwei Mannschaften so lange gegeneinander spielen, bis eine Mannschaft verloren hat. Und die hat verloren, wenn, wie hier, die Hauptfigur, das ist der König, der weiße König, wenn der, und der Begriff ist, Schachmatt gesetzt wird. Da diskutieren die Gelehrten, ob das jetzt aus dem Persischen oder aus dem Arabischen kommt. Schach ist eigentlich das persische Wort für König und Mat ist das arabische für Tod. Also der König ist tot, die anderen sagen, wenn der König bewegungsunfähig ist, wenn er so eingekeilt ist durch die Bedrohung der anderen Spieler, dass er sich nicht bewegen kann, dann ist das Spiel vorüber. Wir schauen aber näher hin und sehen, das ist eigentlich gar keine Mannschaft, Fußballmannschaft oder sowas. Nein, sondern diese Figuren, manche sind wunderschön gestaltet, die stellen eine Art Haushalt dar. Ich weiß nicht, ob Ihnen das mal aufgefallen ist. Das sind also Spielfiguren mit unterschiedlicher Macht und mit unterschiedlichem Radius. Wir kennen alle das Bauernopfer. Ich denke, der Begriff ist Ihnen auch mal untergekommen. Und das bedeutet, dass man um einer wertvolleren Spielfigur oder mehrere eine Spielfigur opfert. Im Ablauf des Spiels wird die praktisch aus dem Spiel geschlagen, genommen, damit die anderen, die da noch sind, inklusive des Königs, des Schahs, der die wichtigste Spielfigur ist, um die zu schützen. Das sind alles Konzepte, die Ihnen, wenn Sie in so einem islamischen Land leben, direkt begegnen werden. Nämlich die Menschen haben als vielleicht den höchsten kulturellen Wert den ihrer Familie. Und wenn ich sage Familie, dann meine ich nicht die bei uns übliche Kernfamilie, ja, die vor den Augen erscheint, Vater, Mutter und vielleicht ein, zwei Kinder, sondern im Nahen Osten ist immer im Hintergrund eine Großfamilie. Wir könnten auch sagen ein Clan, manchmal ist das ein Stamm. Das sind Menschen, die miteinander verwandt sind, und die in verschiedenen Kernfamilien, sage ich jetzt mal, leben, die aber zu einem größeren Verband zählen. Und dieser größere Verband hat üblicherweise mindestens eine Hauptfigur oder wir könnten auch sagen Machtträger. Wir können die Idee aber auch übertragen auf den militärischen Bereich. Sie haben sicher wahrgenommen aus den Medien, wenn man das näher anschaut, wo sind denn da Konflikte in diesem Nahen Osten, dann ist oft die Rede von, im Englischen sagt man Warlords, Milizenführer. Die Grundidee ist auch wieder ähnlich, eine Hauptfigur, die normalerweise, so gut es geht, beschützt wird von allen anderen Kriegern oder Spielfiguren und die das Sagen hat. Osama bin Laden, ja, ist Ihnen ein Begriff. Der ist so ein Milizenführer, sogar von einer großen Miliz gewesen. Und alle anderen Spielfiguren auf seinem Brett haben alles dafür gegeben, manche sogar ihr Leben, um diese Spielfigur zu schützen. Also das wird Ihnen sehr oft begegnen. Und das ist so ein Grundkonzept, was ich mal in den Raum stellen möchte. Und was sich meines Erachtens sehr gut in diesem Spiel ausdrückt, und das Spiel selber kommt ja aus diesem Kulturraum, aus Iran meines Wissens. Genau, der König. Im Gegensatz dazu, der Versuch jetzt mit dem Mensch ärgere dich nicht, auch das sollte bekannt sein, für mein Dafürhalten, zeigt dieses Spiel eher unsere westlichen Werte, das, was uns wertvoll und wichtig ist. Was haben wir hier als Spielidee? Einen Parcours, eine Laufbahn oder soll ich sagen Rennbahn. Viele von uns rennen gegen die Uhr. Sie erbringen Leistung, ja, um auf diesem Parcours hier gut abzuschneiden und natürlich schneller anzukommen als die andere Figur. Es ist nach Farben geordnet, aber Sie sehen, die Spielfiguren sind eigentlich von der Wertigkeit gleich. Also so ein blauer Spieler, der hat genau die gleichen Möglichkeiten wie ein gelber. Und er ist eigentlich nur sehr lose mit seinen anderen Kollegen tätig während des Spieles. Eigentlich muss jeder Einzelne schauen, wie er die Laufbahn überwindet. Und man hilft sich ein bisschen, man hat Möglichkeiten, aber es ist ganz sicher nicht wie im Schachspiel, dass jetzt die Familie oder dieser Verband das Wichtigste ist. Am Schluss sollen natürlich alle vier in die Garage kommen, wenn sie den Lauf vollendet haben. Aber individuell, und hier haben wir den vielleicht wichtigsten Wert unserer Kultur, den Individualismus. Der Einzelne zählt, der Einzelne trifft Entscheidungen, der Einzelne gestaltet sein Leben, oder? Das ist doch das Grundverständnis, was man vielfach hier im Westen antrifft, bis hin zu dem, dass uns dann an bestimmten Punkten unwohl wird, wenn wir vereinsamen. Ja, also die Menschen, die vereinzeln im Alter oft und dann sich selbst irgendwie überlassen sind. Das wären so die Negativseiten vielleicht in unserer Kultur. Sowas gibt es fast nicht, zumindest theoretisch, wiederum in der nahöstlichen Kultur. Da sind alle Spieler praktisch gehören zu diesem Familienverband und werden dort, man könnte sagen, betreut, bis hin zu einer Klientel, die abhängig ist, wenn man das Schachspiel wieder nimmt. Dieser Haushalt, der ist noch etwas mehr. Das ist wie ein feudaler, mittelalterlicher Haushalt mit König, Königin und anderen, wie sagt man, Höflingen, aber eben auch Dienern, abhängigen Bauern, die völlig abhängig sind von dem Machtträger, der da aktiv wird. Es wird uns noch begegnen, diese Klientelwirtschaft. Können Sie sich da mit den zwei Bildern in etwa identifizieren? Oder gehen wir mal ein Stück weiter und sehen, was wir uns beobachten können. Im Schach ist also die Spielidee, die hat zu tun mit Macht, während im Mensch ärgere dich nicht, der Grundgedanke von Leistung, Glück, persönlicher Gewinnleistung durch das Meistern dieser Laufbahn ist. Im Nahen Osten ist aber die Machtfrage ganz nah bei uns, die ist immer präsent. Und jetzt vielleicht ein Wort hier zwischenrein. Dadurch, dass Kultur etwas Fließendes oder nicht immer klar Gestaltetes ist, haben wir Bezüge vom einen im anderen drin. Sie werden also im Nahen Osten sehr wohl auch die sehr leistungsorientierten Einzelnen finden, die versuchen jetzt aus ihrem Leben das Beste zu machen und etwas zu erreichen, weiterzukommen. Genauso wie man bei uns auch Menschen findet, die mehr, denen das Thema Macht wichtiger ist und die jetzt zum Beispiel für ihre Familie auch eintreten und das gar nicht negativ. Also bitte, das, was ich präsentiere, muss etwas pointiert sein, ist in der Realität natürlich ein bisschen vermischt manchmal. Soll Ihnen aber helfen, damit Sie sehen, was denn diese Andersartigkeit am ehesten ausmacht. Ich hoffe, ich bin verständlich. Also sprich, wir finden diesen Umgang mit Macht als ein größeres, wichtigeres Thema in den nahöstlichen Kulturen, als es vielleicht hier bei uns in unserer sogenannten Leistungsgesellschaft wäre. Das Feudalsystem habe ich Ihnen schon ein bisschen beschrieben in Form dieses Schachspieles. Nach wie vor, und auch das haben wir mehrere Jahre eben als Familie auch selber erlebt, weil wir so betrachtet worden sind. Durch dieses Anwesen des Seemannsheimes hatten wir Angestellte und Leute, die sich als Klientel an uns drangehängt haben, sage ich jetzt mal, weil man da etwas erwartet hat von uns. Also mehrere Zirkel von Leuten, die uns näher oder auch weniger nahe standen. Und praktisch von uns etwa Dinge erwartet haben, unsere Angestellten, und zwar darüber hinaus, über das, was ein Angestellter hier in unserem Land etwa erwarten würde. Zum Beispiel, dass wir persönlich Sorge tragen, wie bestimmte Probleme gelöst werden oder wie sie in Krankheit versorgt sind. Bei uns hat man da Systeme und der Einzelne schaltet sich in dieses System ein. Und dort ist die Erwartung, dass die Großfamilie Sorge trägt. Und mein Mann, der hat mit den Angestellten jetzt mehr zu tun gehabt und da kamen dann die Anfragen, ja, also man hätte doch die und jene medizinische Rechnung und ob man da nicht was machen könnte, die zu zahlen. Also so sieht es in der Realität aus. Er hatte einmal eine Szene mit einer Putzfrau, für die Frau war von der Agentur, also von unserem Werk, Geld zur Seite gelegt worden auf ein Konto, damit sie als Angestellte vom Seemannsheim im Alter eine Versorgung hätte. Ja, wurde also zur Seite getan. Sie kam aber dann während der Zeit, in der die Muslimbrüder an der Regierung waren und alles sehr religiös zuging, nochmal intensiver religiös zuging im Land, und hat meinen Mann gebeten, ob sie bitte von diesem Geld nehmen könnte. Sie möchte zur Pilgerfahrt nach Mekka fahren. Und mein Mann hat ihr erklärt, Aziza, du kannst schon, das ist dein Geld. Ja, du kannst von diesem Geld nehmen, kein Problem. Aber es muss dir klar sein, dass du dann die Möglichkeiten im Alter vergibst oder beschneidest. Ja, jetzt ist es wichtig, eben ein religiöses Thema, diese Pilgerfahrt umzusetzen. Und das hat sie gemacht. Auch ein zweites Mal ist dorthin gefahren, weil das eben ein ganz anderer hoher Wert für viele dieser Menschen ist. Und es zeigt ihnen, wie der Bezug ist jetzt zum Patron, zum König oder zum Machthaber in dem System. Der soll alle versorgen, möglichst großzügig. Der Höherstehende hat in diesem System auch eine Art Allmacht. Bei uns ist es anders aufgestellt. Wir haben viele Arten und Weisen in unserer Kultur, um Macht zu begrenzen. Ja, Sie kennen Gewaltenteilung aus dem politischen Bereich. Dort ist es eher nicht so, sondern die Verantwortung und Macht, aber auch von jemand, der König, der Schah ist im System, die ist persönlich, personalistisch fast, also übertrieben. Es geht immer um die Person. Wenn ich als Putzfrau jetzt den Schah bereden kann, dann habe ich einen Vorteil in diesem System. Und es wird auch so sein, das dürfte Ihnen begegnen, wenn Sie mit Menschen aus Nahost zu tun haben. Da wird viel intensiver auf sie eingewirkt und gebeten und gebettelt manchmal, bitte, das brauche ich und du musst etwas für mich tun. Das ist ein Ausdruck dessen, dass auch der Höherstehende als allmächtig oder Träger der Macht verstanden wird. Gehört auch das politische System dazu? Während des arabischen Frühlings ist ja sehr propagiert worden, ja, jetzt werden wir oder wird die Demokratie in diese Länder getragen werden und dann wird alles viel positiver werden. Und wir konnten das persönlich nicht so nachvollziehen, weil uns vor Augen stand, das System, was dort schon seit Jahrhunderten präsent ist, hört auf den Namen Patrimonialismus von dem lateinischen Wort Patrimonium, Haushalt, auch wieder, ja, ein Denken in Haushalten. Und Sie sehen hoffentlich an dem Schaubild, dass die Grundidee da ist, eben nicht Gewaltenteilung, sondern ein Herrscher, eine Gestalt oben, die sich direkt auf alle beziehen kann. Bei uns kennt man dieses Prinzip oder die Vorstellung des Delegierens, ja, dass ich in einem Betrieb etwa vielleicht einen Chef habe, aber dann werden Teilbereiche einem Mitarbeiter übergeben, mit der Autorität, diesen Bereich dann auch zu gestalten. Natürlich wird Rechenschaft gefordert, das auch, aber es ist eine eher große Gestaltungsfähigkeit, Freiheit, Gestaltungsmöglichkeit da. Das ist hier nie gegeben. Der Machthaber, der kann praktisch immer auf die Menschen in der unteren Ebene zugehen, einwirken und es über den Haufen werfen, was da beschlossen wird oder gemacht wird, führt zu einer großen Passivität in der Kultur. Wie oft bin ich in ein Geschäft gegangen mit einem Anliegen, ja, kannst du bitte mir das Ding verkaufen oder mir dieses Problem lösen? Und die Antwort war entweder, ja, also das geht nicht, der Chef ist nicht da. Will sagen, die Person, die ich angetroffen habe, hat sich nicht frei gefühlt, diese Entscheidung zu treffen, weil ja immer das Donnerwetter oder eine Befindlichkeit des Chefs dazwischen hätte kommen können. Also trifft man die Entscheidung nicht und überlässt sie einem Größeren. Das führt zu einer großen Passivität. Und diejenigen, die die Chefs sind in dem System, die sind oft an den Belastungsgrenzen, weil sie größere, aber auch die kleinsten Entscheidungen für all diese Untergebenen zu treffen haben. Und die kommen auch und holen sich jetzt wieder neu die Regieanweisung, was sie jetzt im nächsten Moment tun sollen. Also da ist etwas eingebaut, was sehr anders ist, als man es üblicherweise antrifft bei uns in der Kultur. Und das dürfte Ihnen auch bei den Menschen entgegenkommen manchmal, die da kommen zu uns. Das Denken, ich habe es gerade ein bisschen gezeichnet, in dem beruflichen Umfeld ist auch noch beeinflusst durch die Art und Weise, wie der Islam das dortige Bildungssystem geprägt hat. Es ist sehr üblich in diesen Koranschulen und angelehnt an diese, dann wieder in anderen Schulen oder Ausbildungssituationen, dass man nicht kritisch hinterfragt, was ja bei uns ein angestrebter Wert ist, was Kinder hoffentlich lernen sollen in ihrer Ausbildung, im Sinne von, dass ich einen Sachverhalt mir aneigne und für und wider gegeneinander abwägen kann, solche Dinge, sondern weil, das kommt aus dem Religiösen, weil Allah den Koran, also das heilige Buch, wortwörtlich so offenbart hat, durfte man daran nichts ändern. Man kann es nur sich einverleiben, auswendig lernen, aber man braucht dazu nicht kognitive Fähigkeiten, sondern wir haben öfter mitbekommen, dass zum Beispiel Wettbewerbe veranstaltet werden bei kleineren Kindern, so Grundschulalter. Und das hohe Ziel war, wenn ein Kind den Koran als Ganzes auswendig hersagen kann, rezitieren kann, dann gewinnt es den Wettbewerb. Und aus diesem Pool von Gewinnern wird dann sehr oft gerne mal der Dorfscheich, also so in etwa der Bürgermeister bei uns, genommen oder eingesetzt. Das sind die Menschen, die dann Führung übernehmen im kommunalen Bereich. Und es ist eben nicht angestrebt oder wird sehr gefördert, dass ein eigenständiges Denken von jemand, der eher eine untere Funktion in dem System einnimmt, sich entwickeln darf. Auch das, können Sie sich vorstellen, ist natürlich verschenktes Potenzial, um es mal so auszudrücken. Und auch die Menschen, die zu uns kommen, könnten das mitbringen, dass sie überfordert sind. Sie sind gewohnt, eine Art und Weise, wie in der Gesellschaft Dinge abgewickelt werden und haben noch nie diese Situation gehabt, dass es jetzt anders ist, haben auch nicht die kognitiven und inneren Möglichkeiten bekommen aus ihrer Schulbildung, um mit dieser Andersartigkeit bei uns umzugehen. Ich rate mal, dass viele Konflikte dadurch entstehen, dass diese Gruppen jetzt kommen und sagen, das, was wir kennen, unsere Kultur ist natürlich die bessere. Dieser Ethnozentrismus, der steckt in uns allen, geht uns auch so. Probieren Sie es mal aus, gehen Sie mal in ein sehr anderes Land und Sie werden merken, wie überzeugt Sie von Ihren eigenen kulturellen Vorstellungen sind. Und so geht es unseren Freunden jetzt auch, die da kommen. Nur haben sie, anders als wir, denke ich, vielfach nicht mitbekommen, wie man mit dieser Andersartigkeit umgehen kann. Das heißt, sie werden einige haben, die werden mit der Brechstange versuchen, das, was sie kennen, auch um sich herum einzusetzen. Einfach aus der Situation heraus, dass sie nicht wissen, wie sie es anders machen sollen. Für sie ist ja auch unsere Kultur noch ganz weit weg. Das ist eine Riesenarbeit. Ich persönlich habe das andersrum gemacht, kann Ihnen sagen, ein Jahr ist nichts dabei, eine so andere Sprache zu lernen, eine andere Kultur zu verstehen. Also diese Konzepte, denke ich, stecken da im Hintergrund und verlangsamen es mindestens. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Clan-Denken haben wir schon erwähnt. In Ägypten, dem Wirkungsort, den wir 8 Jahre hatten, war das dann so ein Gegenüber, denken Sie wieder an Schachbrett, zwischen dem Regime, zunächst noch Mubarak, kennen Sie sicher noch den Namen, und dann gab es eine unklare Zwischenzeit. Und die Muslimbrüder haben sich herauskristallisiert als die Opposition, die sie eigentlich seit 30 Jahren schon gewesen waren. Das ist praktisch die sehr religiös orientierte der Gegenpol zum Regime. Und auch jetzt, also es geht immer hin und her, wie auf dem Schachbrett. Die eine Gruppe siegt über die andere und schaltet sie möglichst, wenn es denn gelingen kann, komplett aus. Manche von Ihnen haben vielleicht in den Medien mitverfolgt, was ist denn mit diesem Muslimbruder Präsident Morsi geworden, der doch 1 Jahr lang gewählt war. Der ist jetzt zunächst einmal aus dem Verkehr gezogen worden mit anderen hohen Kadern und ist dann zum Tode verurteilt worden. Bei uns würde man die Opposition versuchen zu tolerieren und zu integrieren in die allgemeine politische Arbeit, je nach Mehrheitsverhältnissen. Das ist unbekannt dort. Also wundern Sie sich nicht. Und wenn Sie mal die Landkarte anschauen, wo die Konflikte liegen in den sogenannten islamisch geprägten Ländern, dann werden Sie meistens mindestens 2 Gruppen finden, die gegeneinander stehen und die ohne einen Toleranzgedanken darum kämpfen, die Macht zu haben. Syrien etwa ist ein gutes Beispiel, wo jeder bis aufs Messer kämpft, weil er weiß, diejenigen, die unterliegen, denen wird es schlecht ergehen. Nicht so wie in unserem Land, dass sie toleriert würden oder sowas. Daher kommt auch dieses Kämpfen bis aufs Blut oft. Ja, und also Demokratie glaube ich persönlich nicht, dass die umsetzbar wäre, weil eben der gedankliche Unterbau nicht vorhanden ist, wie vielleicht in unseren Breitengraden. Betteln um Gunst, ich habe schon das erwähnt, mit diesen Klientelen, also Untergebenen in dem System Großfamilien, die, und manche von Ihnen kennen das aus dem biblischen Material, die bittende Witwe und der ungerechte Richter, die drücken genau diese Situation im Nahen Osten wunderbar aus. Diese Witwe weiß, die hat keine guten Karten. Sie hat keine Macht in dem System und verlegt sich dann aufs intensive Bitten und Betteln. Ich persönlich habe mal sowas erlebt, weil ich über 1,5 Jahre die Opfer eines großen Bombenanschlages auf eine koptische Kirche betreut habe, also Menschen, die multiple Verletzungen hatten. Und eine Dame war drunter mit einem verletzten jungen Mann, der hatte eine Beinverletzung. Jetzt hat der Zirkel, der die Betreuung übernommen hat, beschlossen, diese Art von Verletzung kann auch in Ägypten versorgt werden. Da gibt es medizinisch die Möglichkeiten. Wir werden eher versuchen, dem jungen Mann zu helfen, indem wir ihm seine OP zahlen. Aber diese Mutter hat sich nicht abbringen lassen. Die hat mich Tag und Nacht genervt mit Telefonaten, hat mir andere Personen auf die Pelle geschickt und gesagt, mein Sohn muss nach Deutschland, der muss dahin und operiert werden. Und ich habe am Schluss das Handtuch geworfen und gesagt, ich akzeptiere das nicht, ich glaube nicht daran, ich habe Verantwortung für diese Gelder und ich werde dir gerne helfen, das im Land zu lösen, aber ich helfe dir nicht, deinen Sohn nach Deutschland zu bringen. Ich glaube, ein Jahr später war das, wo ich dann wieder von ihr gehört hatte. Dieser Sohn kam tatsächlich nach Deutschland, die hat beim koptischen Patriarchat, also höher geht's nicht mehr, irgendwelche Leute schalu gemacht, die zur deutschen Botschaft sind, bis dieser Hani nach Deutschland kam. Also das ist so das Pendant, was zu diesem System im unteren Ende mit dazugehört. Und es dürfte Ihnen auch entgegentreten und es ist gut, wenn Sie sich wappnen. Was mache ich mit diesen Bitten, die ganz intensiv manchmal kommen können? Wir gehen weiter. Großfamilie habe ich ja versprochen. Da schauen wir uns diese vier Bereiche mal näher an, wie da das Denken gestaltet ist. Das ist natürlich intensiv auch wieder informiert durch die maßgebliche Religion. Und Sie müssen sich vorstellen, anders als bei uns ist der Islam gesellschaftsstiftend. Niemand kann dort, je nach Land natürlich unterschiedlich etwas, persönlich andere Vorstellungen ausleben. Ich habe 8 Jahre lang einen sehr lauten Gebetsruf 5-mal täglich gehört und konnte dem nicht ausweichen. Und im ersten Jahr etwa wurde auch ein Lautsprecher von dem Gebäude gegenüber direkt auf unser Schlafzimmer gerichtet mit der Aussage, du sollst auch hier aufstehen, wenn wir aufstehen. Also es ist keine Freiheit vorhanden, wie bei uns, für verschiedene Lebensentwürfe, ja, oder dass man sagt, ich mache das so und so, aber der da drüben, der hat das Recht und die Freiheit, sein Leben ganz anders zu gestalten. Das ist nicht die Realität und nicht die Vorstellung. Und das kommt da auch durch. Wir schauen uns die Männer an in dem System. Sie sind die Repräsentanten dieser Großfamilie, aber natürlich auch der Kernfamilie nach außen. Das heißt, sie füllen den öffentlichen Raum, während die Frauen da eigentlich nicht sein sollen, von der Grundüberlegung her. Das werden wir noch sehen, deren Raum ist mehr Haus und Heim. Und wenn sie denn in der Öffentlichkeit erscheinen müssen, dann sind sie verschleiert oft oder finden Formen, sich eher zurückzuhalten in der Öffentlichkeit. Ja, also die Öffentlichkeit ist der Raum der Männer. Sie werden oft vorfinden, wenn sie an ein Asylheim zu Besuch kommen oder da vorbeigehen, dass Männer draußen sind. Momentan wird es immer schwerer, weil es bei uns so kalt ist. Aber das ist das Normale in der Gesellschaft dort, dass Männer sich draußen, also außerhalb der Wohnung, des Hauses bewegen und diesen Raum auch gestalten. Und es wird nicht erwartet, dass Frauen dort groß auftreten. Zu verhindern ist es nicht, aber genau, was gehört noch dazu? Wir kommen noch zu dem Bereich Ehre. Der ist vielleicht der wichtigste oder einer der wichtigsten Werte. Und die Männer sind Repräsentanten dieser Ehre der ganzen Familie. Das ist ein wichtiges Konzept. Und das heißt, dass ein Mann dieses Systems dann auch gerne stolz auftritt. Ich repräsentiere diese Familie und diese Familie ist was, ist wer. Das Auftreten ist also sehr prominent, sehr dominant oft. Man möchte souverän wirken. Das kommt auch religiös manchmal zum Ausdruck. Ja, also wir gestalten hier. Also da ist ein Selbstbewusstsein, das sich ausdrückt. Und natürlich gehört auch mit dazu, man ist und möchte materiell gut gestellt sein. Also dieses Materielle drückt so die Ehre der Familie und die Wichtigkeit der Familie aus. Sie können sich vorstellen, vielleicht, wie schwierig das für jemand ist, der hier bei uns ankommt als Flüchtling und gar nichts mehr hat von alledem, was in seiner Kultur wichtig ist. Wir kennen auch den guten Namen seiner Familie hier nicht, weil wir einfach die ganze Familie nicht kennen. Das ist aber in seinem Umfeld zu Hause ein ganz wichtiger Wert, der verteidigt wird. Also da bringen diese Männer, die kommen, viele Spannungen mit. Denn der Mann wird gesehen als Versorger dieser Großfamilie oft und eben auch Verteidiger seines, bei uns kennt man diesen Begriff Harem, kommt von dem arabischen Wort Haram, das Verbotene, also die Frauen und Kinder und das Innenleben ist praktisch nicht zugänglich oder nicht für die Öffentlichkeit. Und der Mann ist der Repräsentant dieses Haushaltes nach außen. Und er muss es gegen Feinde verteidigen. Da gehört der Gedanke der Großzügigkeit hinein. Ein Mann muss gesehen werden als jemand, der auch andere beschenkt und dieses Wohlsein nach außen trägt durch materielle Dinge. Sie werden das sehen können, wenn Sie mal eine arabische Hochzeit besuchen. Da wird an nichts gespart. Und wie wir wissen, wird lieber die Familie, sprich die entsprechenden Männer, sich in Unkosten, Schulden größter Art stürzen, als es an irgendetwas fehlen lassen. Da wird hergezeigt, wie groß und stark und mächtig und souverän man ist. Genau, die Männer sind Entscheidungsträger. Sie haben es im Schach gesehen dann auch. Und jetzt ist kulturell damit verknüpft der Gedanke, Ehre diesem Mann, der da einen ganzen Verband repräsentiert, entgegenzubringen. Ist doch ein schöner Gedanke, oder? Die Herren heute, fühlt sich gut an, oder? Die Kultur macht es dann insofern, dass sie diesen Männern vorlaufend meistens großartige Ehrenbezeigungen entgegenbringt. Ja, einen älteren Herrn wird man mit Herr Doktor ansprechen, obwohl man keine Ahnung hat, ob dieser Mann jemals lesen und schreiben gelernt hat. Egal, man bringt ihm Ehre entgegen. Ja, oder Herr Ingenieur, also Titel sind ganz wichtig. Bestimmte Leute kennen noch von der K&K-Monarchie, so die gnädige Frau oder der Herr Geheimrat. Also Titel, die spielen auch im Nahen Osten eine ganz große Rolle. Und sie haben säkulare Titel, aber auch religiöse. Also es ist zum Beispiel üblich, einen Herrn anzusprechen, der traditionell gekleidet ist vielleicht, mit dem Begriff Yahag. Das ist der Begriff für einen Mann, der schon die muslimische Pilgerfahrt nach Mekka vollzogen hat, diese Hajj. Ja, der wird Hag von diesem Wort kommend angesprochen, obwohl der vielleicht nie in Mekka noch gewesen ist. Also das ist so eine Art vorlaufende Ehrerweisung, Ehrerbietung. Und das wird gemacht, um Gottes Willen zu vermeiden, zu wenig Ehre entgegenzubringen, denn das kann Konflikt auslösen. Und man weiß auch nie, wann es genug ist. Also man wird sich in der Kultur lieber den Arm rausreißen und überstürzen, um es dem Gast oder dem Gegenüber angenehm zu machen. Das dürfte Ihnen auch entgegenkommen, soweit die Migranten das sprachlich umsetzen können. Vielleicht nehmen sie es nicht wahr, weil es schwierig zu verstehen ist. Aber auch von der äußeren Haltung wird es manchmal entgegenkommen, wenn zum Beispiel der Blick niedergeschlagen wird, manchmal die Hände auf den Rücken, dann ist es ein Ausdruck von ich ehre das Gegenüber. Das ist übrigens ein wichtiger Punkt. Das, was bei uns in unserer Kultur höflich ist, wenn ich Sie beim Anreden fixiere, Ihnen in die Augen sehe, auch länger, das ist genau falsch praktisch in diesem System, weil das also als Übertretung gewertet wird. Ja, als es ist höflich, also demütig praktisch, nicht zu fixieren, also ich werde Sie schon anschauen, aber nicht fixieren. Oder wenn ich mich demütig klein mache, noch die Hände nach hinten nehmen und vielleicht den Blick zu Boden gerichtet halten. Also nehmen Sie das nicht als etwas Negatives, da ist was falsch mit dem, der schaut so komisch ins Eck, sondern wenn jemand so eine Haltung zeigt, dann möchte er Ihnen Ehre in besonderer Weise entgegenbringen. Und das ist etwas Schönes in der Kultur, was man machen kann. Für den Mann ist natürlich dieses Thema auch zentral, dass er die Familie weiterführt. Das ist seine Aufgabe und dazu braucht er natürlich Kinder und vor allen Dingen Söhne. Deshalb ist es in diesen Kulturen auch ein zentrales Thema. Nicht nur generell, dass man kinderlieb ist, Kinder haben möchte, sondern eben auch die Söhne werden herangezogen als die, die diese Familie, diesen Verband weiterführen sollen. Umgekehrt ist es ein großes Unglück, wenn die Kinder ausbleiben oder die Söhne, dann gibt es ein Problem. Mein Mann hat eine Beziehung mit einem Security-Mann, einem Wachsoldaten, hätte ich bald gesagt, im Hafenbereich geknüpft über Jahre. Und der Mann hat ihm erzählt, also jetzt das eine Mal ging es darum, dass er eine Frau findet, überhaupt die richtige. Und das wird arrangiert meistens. Das war gar nicht so einfach, die dann zu finden, die in jeder Hinsicht der Familie auch gepasst hat. Dann hatte man die Frau, dann kamen aber die Kinder nicht. Und es war ein Zerbruch für diesen Mann und er hat sich ernsthaft überlegt, die Frau wieder abzuschaffen, wegzuschicken, um eine andere zu heiraten, mit dem Ziel, diesen Thronfolger da zu haben. Ja, also das ist, denke ich, ganz anders, wird anders empfunden als bei uns in der Kultur. Genau, die Erstgeborenen haben dann auch die Sonderstellung, kommt bei uns oft rüber, als die werden verwöhnt und irgendwie besonders genommen und können sich da ein bisschen aufführen. Wenn Ihnen so jemand unterkommt, fragen Sie mal nach, ob es vielleicht so ein erstgeborener Sohn ist. Das ist oft der Fall. Genau, also Männer haben die Verantwortung und auch Last für die Familie und diese Flüchtlingssituation fordert diesen kulturellen Wert intensivst heraus. Sie dürften also sehr gute Gesprächsthemen dann haben mit Männern, wenn es um die Versorgung der Familie geht. Also wenn Sie sich unterhalten möchten, irgendwie Beziehung aufbauen, dann dürften das Themen sein, die diese Männer intensiv beschäftigen. Ja, also Arbeitssuche, Wohnungssuche, das sind alles Dinge, wie erhalte ich meine Familie, schaffe ich diese Situation wieder her, die uns verloren gegangen ist. Kommunikation. Ein Mann wird sich vernetzen. Sehr viele Flüchtlinge haben die Flucht nur geschafft, weil sie ein recht gutes Smartphone hatten. Und das nutzen sie, wenn sie hier im Land sind, natürlich, um sich mit Landsleuten möglichst zu vernetzen und deren Weisheit, was die alles über Deutschland erfahren haben, abzugreifen. So, aber auch zur Kommunikation zur Familie, die zurückgeblieben ist irgendwo. Und da werden ihre Sorgen, die Sorgen der Männer, sich drum bewegen und da kann man sie ganz bestimmt auch abholen. Erlebe ich selber, weil ich in Herrenberg, der Stadt, wo ich wohne, in eine Migrantenarbeit auch eingestiegen bin. Ja, und Verlust betrifft sie da natürlich intensivst, ja, wenn der Status weg ist und das Einkommen, ja sogar die Familie. Also sie haben zerbrochene Menschen vielfach vor sich, die irgendwie versuchen, damit klarzukommen, dass alles weg ist, was in ihrem Leben wertvoll war oder ist. Genau, sie werden andere Landsleute versuchen zu finden. Und jetzt mit dem Stichwort Familienersatz möchte ich Sie ermutigen, wenn Sie in einer gewissen Gruppe vorgehen können, dann könnten Sie praktisch dem Flüchtling ein Gegenüber sein, was er kennt. Denn er denkt kollektiv in der Gruppe oder eben, wie ich sagte, Großfamilie. Und ja, wir können überlegen, in welcher Form wir in unserer Kultur in Gruppen denken oder auch leben. Das kann ein Verein sein, Fußballverein, kann aber auch eine Gemeinde sein, das kann ein Bastel, Kränzchen sein. Es gibt sicher verschiedene Formen. Auch Firmen, könnte ich mir vorstellen, haben so einen Moment manchmal, die eine Art Ersatz darstellen. Also wundern Sie sich nicht, wenn migrantische Männer sich an so etwas anlagern möchten oder das austesten, eine Gruppe. Weniger uns als Individuen, sondern eben, was habt ihr für Gruppen in eurer Gesellschaft und passe ich da dazu, kann ich mich da anlagern? Das wird vielleicht die Frage sein. Und ganz wichtig, und Männer beschäftigt das anders als Frauen, zu verstehen, was um sie herum da ist in unserer Kultur. Also das kann ein sehr wichtiger Dienst sein, der natürlich Sprache irgendwo braucht. Aber über die längere Zeit hinweg diesen Menschen helfen, überhaupt erstmal zu verstehen, wie Dinge bei uns gedacht und organisiert und gelebt werden. Denn alles, was sie meistens mitbringen oder vielfach, ist Information, die sie aus dem Fernsehen bezogen haben. Stellen Sie sich vor, Sie wissen nur etwas über Deutschland aus den Seifenopern oder irgendwelchen anderen Fernsehsendungen und das halten Sie für bare Münze. Das ist, glaube ich, für viele, die kommen, der Ansatz und ihre Vorstellung von dem, was Deutschland oder Europa ist. Da können Sie viel helfen, die Dinge zu klären. Wie ist es denn real bei uns? Ja, und ein letzter Punkt. Männer sind gehalten in ihrer Kultur, also die Frauen, die zu ihrem Verband gehören oder unter ihrem Schutz stehen, zu beschützen vor Angriffen, vor anderem. Wir kommen noch bei der Frau, Stichwort Frau dazu. Aber das ist eine aktive Aufgabe. Also ein Mann wird immer überlegen, okay, in welche Situation kommen da meine Frauen und ist das sicher? Kann ich das selber sicherstellen oder kann ich jemanden beauftragen, der diesen Schutz gewährleistet? Also das ist auch eine Teilaufgabe für Männer. Schauen wir uns die Frauen an. Auch wieder informiert vom Islam ist die Stellung der Frau immer und auch dadurch ihre ganze Identität mit einem Mann verknüpft. Entweder ist es der Vater von der Herkunftsfamilie oder der Ehemann dann oder wenn keiner da ist, ein Bruder, ein Onkel. Irgendjemand wird immer praktisch eingesetzt sein über diesen Frauen. Und das prägt das Verhalten dieser Frauen, weil sie sich natürlich an das anlehnen, was die jeweiligen Personen dann setzen in ihrem Leben. Ein wichtiger Punkt ist für die Identität einer Frau, die wird eigentlich erst so richtig hergestellt mit der Geburt des ersten Sohnes. Das arabische Wort für Mutter heißt Om und ich wäre dann Om Erik. Also so stelle ich mich in manchen Kontexten auch vor, weil das ist dann ein Ehrentitel für sie. Durch die Geburt dieses ersten Sohnes werde ich jemand in dem System. Oder wenn Sie auch an die Golfländer Saudi-Arabien denken, ich werde jemand in dem dynastischen Geflecht. Denn da geht es ja um mehrere Frauen, sie wissen sicher, im Islam kann ein Mann bis zu 4 Frauen haben, wenn er sie denn gleichermaßen versorgen kann. Und in diesen Ländern führt es dann natürlich zu intensivsten dynastischen Kämpfen auch. Verschiedene Lager dieser Großfamilie versuchen, eine Machtstellung obendran zu erwirken. Und die Frau ist immer intensiv damit verknüpft, ja, was ihr Sohn dann auch für eine Stellung hat in dem Ganzen. Also da ist anders etwas, etwa als in unserem Grundgesetz, das ist ein Punkt, brauche ich Ihnen wahrscheinlich auch nicht erzählen, der tatsächlich anders ist. Die Frau ist wertemäßig dem Mann unterstellt und Sie können das nachlesen in der sogenannten Scharia-Gesetzgebung, die klassische islamische Gesetzgebung, Da finden Sie Dinge, dass etwa das Wort eines Mannes vor Gericht so viel zählt wie das von zwei Frauen. Oder dass eine Frau, die kann zum Beispiel nicht ins Ausland reisen ohne die Erlaubnis ihres Mannes, auch heute noch, ja, wird zurückgeschickt an der Grenze, wenn sie nicht vorweisen kann, dass da eine Erlaubnis des Ehemannes vorliegt. Was haben wir noch? Scheidungsrecht. Der Mann kann sich jederzeit scheiden in diesem islamischen Recht, die Frau eigentlich gar nicht. In Ägypten ist in den letzten Jahren diese Möglichkeit für Frauen überhaupt erstmals aufs Tapet gekommen, ist aber nur möglich für Frauen, die sozial und finanziell, materiell sehr gut gestellt sind. Als wir in Ägypten waren, wurde diskutiert, ob es denn genüge, als Mann der Frau seine Scheidung per SMS im Handy mitzuteilen. Also das sind so Gesprächsstoffe. Denn es reicht laut Scharia-Gesetzgebung, dreimal zu sagen, ich scheide mich von dir. Kann man ja auch per SMS machen. Ja, also das ist tatsächlich, wenn Sie das anschauen wollen, in der klassischen Scharia-Gesetzgebung der Fall und zementiert ein bestimmtes Bild über Mann und Frau. Jetzt muss man dazu sagen, dass nicht alle Länder im Nahen Osten die Scharia-Gesetzgebung haben. Saudi-Arabien etwa hat sie, aber Ägypten hat ein Gesetz, was sich sehr stark anlehnt an diese Scharia, an islamische Gesetzgebung, aber nicht die Scharia als solche. Also es werden keine Hände abgehackt oder sowas. Das ist in Ägypten, Jordanien etwa eine liberalere Version dieser Art am Werke. Aber diese Vorstellungen liegen natürlich dem Denken der Menschen zugrunde und man orientiert sich sehr stark daran. Es gibt auch übrigens keine Alternativen, denn in Ägypten etwa ist es verboten, eine andere als die muslimische Weltanschauung nach außen zu tragen. Als Nicht-Ägypter können Sie des Landes verwiesen werden, wenn Sie zum Beispiel die Frechheit besitzen, einem Ägypter eine Bibel oder sowas in die Hand zu geben. Ist legal, also illegal ist verboten, solche Dinge. Dadurch haben die Menschen in diesem Kulturkreis auch nicht die Möglichkeit des Vergleichens, wie etwa bei uns in den Schulen, ja, dass man sich Buddhismus, Islam und alle möglichen anderen Dinge anschaut. Das ist so nicht der Fall. Was haben wir hier noch? Im Koran, wo ist das? Sure 2, 24 etwa, wird davon gesprochen, dass die Frau das Ackerfeld oder Saatfeld des Mannes ist. Ja, also ist ein bisschen schwierig, wenn so die heutige Biologie dann in die Quere kommt, mancher dieser Vorstellungen. Aber das ist noch, das wirkt sehr intensiv nach. Vor allen Dingen in den unteren Schichten eines Landes wie Ägypten ist es dann auch gelebter Brauch, dass die Frau ein Stück Besitz ist eigentlich des Mannes. Der kann sie verheiraten, etwa die Väter. Hier ist erwähnt die wilde Ehe als Orfi-Ehe. Das ist so eine islamische Form, wo man ein Eheversprechen zwischen zwei Partnern oder vor einem Imam eingeht, aber auf Zeit so ungefähr. Und dann kommen saudische Herren nach Ägypten etwa und über bestimmte Netzwerke kann man dann ein hübsches Mädchen organisieren und ein Vater, der wahrscheinlich also aus der ärmeren Bevölkerungsschicht ist, der wird dieses Mädchen zur Ehe, zur Orfi-Ehe diesem Saudi geben, der dann ein paar Wochen Spaß hat und vielleicht ein Sümmchen lässt, deshalb wird es auch gemacht, aber dann wieder seiner Wege zieht. Und diese Frau ist dann oft, hat ein ziemlich zerstörtes Leben vor sich. Andere Problematik, die den Frauen auch oft anhängt, ist, wenn sie eben diesen berühmten Stammhalter nicht liefern können, wenn der nicht geboren wird. Also jetzt hat man, wie gesagt, die Problematik, dass man inzwischen weiß, dass das an beiden Partnern liegen könnte. Aber das war klassischerweise immer das Problem der Frau und die wurde dann ausgewechselt. Also das ist durchaus in den eher unteren Schichten vieler dieser nahöstlichen Länder noch der Brauch. Und die Frau geht dann meistens zurück in die Herkunftsfamilie, wo sie auch nicht gerne gesehen ist, nach dem Motto, was willst du jetzt hier? Schon in dem Konzept von Ehe haben wir da ein anderes als bei uns in unseren Breitengraden üblich. Und sie haben zum Beispiel intensive Verhandlungen zwischen beiden Familien vor der Eheschließung über die Werte, die beide Partner in die Ehe bringen. Und die Frau wird darauf bestehen, so quasi in diesem System, dass sie etwa Goldschmuck, das ist so wie die Versicherung, oder bestimmte Möbelstücke dann, dass das klassifiziert ist als ihr persönliches Eigentum, will sagen, im Fall der Scheidung darf sie diese Dinge mitnehmen und hat irgendwas, wovon sie irgendwie überleben kann. Sie können sich vorstellen, wie das aber dann aussieht. Genau. Ja, das hat man schon. Ehescheidung ist jederzeit für den Mann eine Möglichkeit, sogar womöglich per SMS, aber nur für bestimmte Frauen. Keuschheit, das ist ein ganz wichtiges Konzept in dieser Kultur, weil es auch verknüpft ist mit der Familienehre, die schon aufgeschienen ist. Die Grundidee ist, Frauen sind also irgendwie minder bemittelt. Sie sind ja wertmäßig und auch statusmäßig dem Mann unterstellt. Und die Gefahr mit diesen Frauen ist, dass die sich verführen lassen könnten. Und wenn jetzt da die Frau sexuell eine Beziehung oder auch nur eine Begegnung eingeht, die sie nicht eingehen soll, dann beschmutzt es praktisch die Familienehre. Deshalb sind die Männer dieser Familie, die eben für diese Ehre einstehen, verpflichtet oder fühlen sich unter einem Zwang fast oder Druck, diese Ehre wiederherzustellen. Sie können sich vorstellen, also bei uns sind in den Medien sind Ehrenmorde auch hier und da präsent gewesen. Das hat mit diesem Grundkonzept zu tun. Also die Frau ist nicht Herrin ihrer Sexualität und sie wird auch nicht betrachtet als jemand, der das sehr gut machen könnte. Das ist wiederum Bereich des Mannes, der muss gucken, wie er diese Frauen schützt vor irgendwelchen schwierigen oder verfänglichen Situationen. Und es ist eben ein ganz wichtiger Wert. Geschichte dazu, meine Tochter kam in die zweite Klasse in Ägypten, in die Grundschule, in eine Schule und hat da im gleichen Block, wo wir wohnten, eine Freundschaft mit einer Klassenkameradin aufgebaut. Und dann war meine Tochter öfter zum Spielen oder Hausaufgaben machen einen Stock höher in unserem Gebäude, wo unsere Wohnung lag. Alles kein Problem. Und dann bin ich auf die Dame zugegangen und habe gesagt, naja, ich möchte sie mal einladen, jetzt könnte ja vielleicht ihre Tochter zu meiner kommen und spielen oder irgendwas unternehmen. Dann war die Antwort nein, denn dort ist ja ein Junge zugegen. Mein Sohn war damals 11 Jahre alt. Also für viele ist dieses Konzept so tragend, man möchte als Eltern auf gar keinen Fall den Namen des Mädchens jetzt in irgendeinen Zweifel ziehen, weil dann die Heiratschancen niedriger sind, wenn es dann soweit ist. Bis hin zu solchen Situationen. Wir haben längere Zeit gebraucht, um das überhaupt zu verstehen, was da drin gesteckt hat in der Situation. Bitte präparieren Sie sich innerlich, dass natürlich diese Konzepte mitgebracht werden und auch hier für die Migranten eine Rolle spielen dürften. Also die Keuschheit ist ein hoher Wert. Wenn der Mann jetzt die Öffentlichkeit zu gestalten hat, dann ist eben Heim und Herd der Bereich der Frau, da soll sie sein. Und da ist sie auch Herrin, so. Also die Männer überlassen das oft, gehen ins Café oder ins Teehaus, Fußball anschauen draußen, und die Frauen gestalten dann, was in dieser Wohnung stattfindet, maßgeblich. Verschleierung ist so ein Ausdruck von dem, ist ja nicht vermeidbar, dass Frauen auch in der Öffentlichkeit sind, aber dann sollen sie praktisch sein, wie wenn man sie nicht sieht. An der Extremform kann man das ablesen. Also die Islamisten verlangen ja eine Art von Verschleierung, die möglichst die ganze Person verbirgt. Hinter einer Unfarbe, sage ich jetzt mal schwarz, ist die beste Farbe, aber es gibt so andere Töne, die nichts aussagen. Also die Frau soll keine Wirkung ausüben in der Öffentlichkeit. Auch da die Realität in diesen nahöstlichen Ländern spricht dem oft hohn. Es sei denn, sie sind wirklich in einem Land wie Saudi-Arabien, wo eine bestimmte Art von Verschleierung vorgeschrieben wird. Und auch Länder wie Saudi-Arabien mit dieser sehr in islamistischen Form, dem Wahhabismus, verlangt, dass die Frau sich nicht alleine in der Öffentlichkeit bewegen soll. Das heißt, mindestens soll sie mit anderen Frauen, Kindern oder irgendeiner Gruppe unterwegs sein, am besten aber, und wie in manchen Ländern gefordert, in Begleitung eines Mannes, der auf sie aufpasst. So. Umgekehrt ist jetzt, und das könnte für Sie unter Umständen wichtig sein, ein Konzept, dass natürlich ein Mann in dieser Kultur sehr Sorge tragen wird, nicht in den Privatbereich einer anderen Familie einzutreten, wenn nicht klargestellt ist, dass der Hausherr oder ein anderer maßgeblicher Mann dieser Familie präsent ist. Das würde verstanden werden in manchen Kontexten wie ein Eintreten in den Privatbereich. Habe ich selber auch erst lernen müssen in Ägypten, dass man jetzt nicht einfach als Frau einen Mann empfängt, ja auch, was weiß ich, irgendetwas zu regeln. Man muss immer mitdenken, oh, ist jetzt mein Mann gerade da oder ein anderer, der zum Haushalt gehört. Wenn nicht, wird diese Familie, diese Situation vermieden werden. Also ich empfehle Ihnen als Männer jetzt, wenn Sie mit Migranten arbeiten, dass Sie immer mal, bevor Sie eintreten in einen Privatbereich oder ein Haushalts, eine Wohnung, nachfragen, wo ist denn der Hausherr oder ist jemand da und so. Und dass sie sich ohne Angabe von Gründen auch wieder zurückziehen sollten, oder empfehle ich Ihnen, wenn nur Frauen als ihr Gegenüber präsent wären. Vereinfacht vieles. Sie werden mit der Zeit den Unterschied, denke ich, wenn Sie Umgang haben mit Migranten, rausfinden, welche dieser Familien auch eher konservativ und genau in dem Schema unterwegs sind und welche moderat oder modern oder eher westlich geprägt sind. Persönlich würde ich aber trotzdem eher zurückhaltend vorgehen, auch mit solchen, die sehr westlich rüberkommen, weil manche dieser Dinge im Hintergrund eben doch präsent sein können oder werden. Auch wenn die Menschen versuchen natürlich, sich hier anzupassen an das, was hier Sache ist. Ja. Umgekehrt, wenn Sie als Frau Besuche machen, bei Familien der Migranten, seien Sie sich dieses Konzepts bewusst. Und ich habe mich auch schon mehrfach entschuldigt, wenn ich gemerkt habe, oh, ich sitze plötzlich im Wohnzimmer, möchte gerne die Frauen besuchen eigentlich, habe aber irgendwie nur Männer um mich herum. Dann empfehle ich mich und gehe wieder und komme zu einer anderen Zeit, wenn ich eben eine bessere Situation herstellen kann. Es kann leicht eben falsch verstanden werden. Genau, wir hatten schon erwähnt, es ist nicht üblich, dem Gegenüber in die Augen zu schauen. Und bei Frauen wird es eben als sexuell falsch und Aufforderung verstanden. Wir waren einmal als Familie in Urlaub in einem eher ägyptisch geprägten Hotel. Und Sie kennen das vielleicht manche. Es gab so ein Buffet und Köche haben da Essen ausgegeben und eine Reihe von Gästen ist da vorbeigelaufen und hat sich da auf dem Teller was geben lassen. Und plötzlich gab es eine Schlägerei. Und als wir nachgefragt haben, was da denn los wäre, war die Erklärung, ja, also eine Frau aus wahrscheinlich eher konservativer Familie, weil sie verschleiert war, hat empfunden, dass ein Koch sie zweideutig angeschaut hätte. Und der Mann dieser Frau hat sich unter dem Druck gefühlt, sie jetzt verteidigen zu müssen und den Koch zur Rede zu stellen. Selbstverständlich hat kein Mensch klären können, was wirklich war und ob da irgendetwas derartiges war. Aber die Nerven liegen oft eher blank, je nach Situation und je nach dem, ob die Familie eher traditionell islamisch geprägt ist oder eher westliche Formen kennt. Das Ende vom Lied in dieser Situation war, dass dieser Mann mitsamt seinem Clan wutentbrannt am nächsten Tag abgereist ist. Also das war nicht zu lösen, obwohl die Hotelmanager versucht haben, da dazwischen zu kommen. Was noch als grausliche Umgangsform zu dem Thema Frau gehört, ist die Beschneidung von Frauen. Ich weiß nicht, ob Sie sich mit dem befasst haben, aber das ist eine Verstümmelung eigentlich von Frauen, die unternommen werden mit dieser Vorstellung, ja, dass man eben unerlaubte und unerwünschte sexuelle Kontakte von vornherein ausschließt, indem man die Frau beschneidet. Wenn die Zahlen stimmen, die ich von meinem schönen Gastland Ägypten weiß, dann werden immer noch über 80% der Mädchen, es werden nämlich eher die Mädchen beschnitten, wird diese Prozedur an ihnen vollzogen. Vermutlich natürlich eher in den unteren, wenig gebildeten Schichten der Bevölkerung. Aber gehört mit zu diesem Keuschheitskonzept. Zu Hause ist sie dann allerdings so oft die heimliche Herrscherin und über Manipulation, auch über Verwöhnen der Söhne, versucht dann eine Frau in diesem System irgendwie zu was zu kommen. Ja, das ist ihre Macht und die wird auch eingesetzt. Für uns jetzt, die wir ja hauptsächlich Frauen haben, wenn ich es richtig sehe, die sich in unserem Land beschäftigen mit dem Thema Migranten und auf der anderen Seite jetzt sehr viele junge Männer oder überhaupt Männer kommen aus diesen Kulturen des Nahen Ostens, prallen da diese Konzepte unter Umständen ganz arg oder ganz schön aufeinander. Und es wäre meine Empfehlung an Sie, wenn Sie diese Situation herstellen können, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie intensiv Männer, vor allen Dingen am Anfang einer solchen Beziehung, jetzt von der deutschen Seite her mit reinnehmen. Und Sie als Deutscher können schon sehr viel tun, indem Sie einfach mitgehen, wenn Ihre Frau oder wenn jemand in Ihrem Umfeld gerne Beziehung aufbauen möchte mit migrantischen Familien oder speziell mit Männern, weil das so verfänglich ist und andere Botschaften trägt, wenn jetzt eine Frau auf Männer zugeht, das ist irgendwie unbekannt in der Kultur, kann es helfen, wenn sie einfach präsent sind. Persönlich haben wir in Ägypten eine langjährige Beziehung mit einem Clan, eine Freundschaft aufgebaut. Und weil die Stadt so riesig ist, war mein Mann oft in einem anderen Teil beschäftigt und ich habe mehr diese Besuche gemacht zu der Familie und hatte dann auch mit Männern dieser Familie zu tun. Und wir persönlich haben das dann als Familie so gelöst, dass mein Mann einfach punktuell immer mal wieder Präsenz gezeigt hat. Hallo, ich bin auch da und ich habe ein Auge drauf, dass das alles richtig läuft, so ungefähr. Und dann war das auch, ist es gut gelaufen. Als Frauen empfehle ich Ihnen, dass Sie eben möglichst auch sich einen oder mehrere Partner suchen, also dass Sie in der Gruppe auftreten, speziell dann, wenn keine Männer sich dieser Art von Arbeit anschließen möchten oder nicht da sind. Wenn Sie können, wählen Sie mit jemand Zweitem oder als Gruppe eine solche Familie oder Gruppe von Migranten zu besuchen. Weil sie selber so kollektiv denken, wird es verstanden werden. Ja, man macht eher Raum in der kleinsten Hütte, um eine Gruppe aufzunehmen und auch zu bewirten. Das ist also kein Problem. Und bitte wundern Sie sich nicht, wenn Sie Beziehung intensiver bauen wollen und Sie laden jemand ein zu sich beispielsweise, wenn dann auch eine Gruppe kommt, ja, wird als normal verstanden, ja, dass man zu mehreren kommt. Und da Gastfreundschaft ein riesengroßer Wert ist in der Kultur dort, wird man Zeit und Aufwand betreiben, um diese Gäste, um es ihnen wohl zu machen, angenehm zu bereiten. Ist natürlich umgekehrt auch eine Anfrage an uns, nach dem Motto, sind denn diese Leute, diese Deutschen, gastfreundlich? Und deshalb wird es als extrem ganz schwierig, glaube ich, zu verstehen für diese Menschen, wenn sie auf das Gegenteil von Gastfreundschaft treffen, auf Ablehnung oder gar Hass, weil sie nicht verstehen, wir sind doch normal, wir haben eine schlimme Situation, wieso tritt uns so eine Anti-Haltung entgegen. Wie gesagt, in der Kultur dort ist Gastfreundschaft ein ganz hoher Wert. Für Sie kann das heißen, wenn Sie gar eine Beziehung aufbauen möchten, für uns Deutsche ist die Uhr immer das Problem. Ja? Also wir möchten einen Termin haben, ja, von bis, und diese Zeit begrenzen. Das ist im Falle von Gastfreundschaft eher weniger ein Konzept. Wenn der Gast da ist, dann ist er eben da und dann dauert es, wie lange es dauert. Und für den Migranten werden Folgetermine, die noch anstehen sollten, dem untergeordnet oder einsortiert. Je größer und wichtiger der Gast ist, umso mehr macht man ihm Raum. Und die anderen haben dann das Nachsehen, die vielleicht warten müssen. Ja, hat mit diesem Konzept von Gastfreundschaft etwas zu tun. Zurückhaltend wahrgenommen werden. Damit meinen wir ähnlich oder was hier hilft, ist das Konzept der Schamkultur oder Shame Culture. Also die Kultur wird gesteuert von dem Konzept, dass man sich schämen müsse über bestimmte Dinge. Und dazu gehört das äußere Kleidung. Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass all diese Kulturen sich viel, viel konservativer kleiden als in unseren Breitengraden. Ja, also man zeigt keine Haut, übrigens auch als Herr. Sie werden in irgendwelchen wichtigen Kontexten im Nahen Osten kaum einen Gentleman antreffen, der Ihnen etwa mit Shorts und Sandalen entgegentritt. Man wird immer mit langer Hose oder langem Gewand kommen, viele auch im Businessbereich, auch bei 50 Grad im Schatten mit Socke und geschlossenem Schuh, weil diese Kultur eben so ein Ideal hat von keine Haut zu zeigen, möglichst, und das gilt natürlich für Frauen nochmal extra. Also Empfehlung, wenn Sie mit Menschen dieses Kulturkreises umgehen, dass Sie Kleidung wählen, die Ihre Haut eher bedeckt. Im Winter ist das vielleicht nicht so ein Thema geschenkt, aber im Sommer ist es dann wichtig. Also bitte nicht mit Shorts und Spaghetti-Top einen Besuch abstatten, das sendet die falsche Botschaft. Oder in offiziellen Kontexten. Wenn Sie eine Frau sind, die eine offizielle Autorität darstellt, vielleicht Behördenmitarbeiterin, dann tun Sie gut daran, eine eher eine klassische Business-Kleidung zu wählen, Blazer oder sowas. Und auch die soziale Distanz ist größer. Bei uns ist kein Problem, wenn man jetzt näher an einem auch unbekannten Menschen steht und sich unterhält. Im Nahen Osten wird man aber viel mehr Distanz wählen. Wiederum die Nähe von Geschlechtsgenossen und Genossinnen ist viel intensiver, also mit Frauen, da gibt es Küsschen und Umarmungen und Ähnliches für mich, aber zu den Herren wird die Dame eher Abstand wahren. Da gehört das Konzept einer Werkgerechtigkeit hinein, die aus dem Religiösen wieder rüberkommt, dass ich immer etwas mehr tun muss, um auch ja klarzustellen, dass ich ehrbar bin. Ja, das ist das wichtige Konzept in der Kultur. Will sagen, wenn ich noch einen Schleier drüber machen kann, um klarzustellen, dass ich auch ja nichts will und auch ja ehrbar bin, dann werde ich lieber den zweiten Schleier auch noch aufsetzen. Also irgendwie, so ist die Haltung. Also vorlaufend Situationen ausgrenzen, ausschalten, die falsch verstanden werden könnten. Ja, ist von der Scham befeuert. Wenn man sich denn schämen müsste und wenn man der Familie Unehre bereiten würde, dann wird es ganz heiß und ganz falsch für unsere Freunde aus Nahost. Genau, wir sollten, wenn uns das angeboten wird, Gastfreundschaft und das Essen, was da serviert wird, annehmen. Ein Wort zum Essen, Sie müssen nicht alles aufessen, falls Ihnen irgendwas angeboten wird, aber davon nehmen und sich bedanken, dann ist normalerweise alles gut. Es würde sehr als Affront verstanden werden, wenn man gar nichts isst. Also da muss man irgendwie, wenn man eine gute Beziehung will, eher durch und sagen, okay, ich muss jetzt da abbeißen. Sie müssen es nicht ganz aufessen, aber einfach mal kosten. Dann ist das Richtige kommuniziert. Genau, Gesprächsthemen mit Frauen sind ja meistens eben aus ihrem Bereich, so Kinder und Familie. Genau, hier sind mehr praktische Anweisungen und hier ein Wort zu Kindern. Es wird sehr anders erzogen, um es mal so auszudrücken. Also bestimmte Anforderungen, die wir gerne sehen würden in unseren Kindern, haben damit zu tun, das Innenleben, den Geist, die Seele, die innere Verfasstheit des Menschen zu prägen, zu schulen. Ja, wir erwarten, wenn wir einem Kind die Straßenverkehrsordnung beibringen, dass es dann mit einem gewissen Alter sich selbstständig und alleine im Verkehr bewegen kann, ja, als Beispiel. Und so gibt es ganz viele Bereiche. Das ist leider, muss man fast sagen, auch wieder nicht der Fall, sondern Erziehung richtet sich an bestimmten kulturellen Werten aus, nämlich denen, die ich gerade auch versucht habe darzustellen, und an dem Bereich der Religion. Also das ist wichtig zu lernen, wie man richtig betet. Ja, das Ritual besteht aus verschiedenen Gebetshaltungen und den richtigen Sätzen dazu. Solche Dinge werden intensiv vermittelt, gelehrt und abgefragt. Und da liegt die Betonung drauf. Nicht aber in dem Bereich, den wir vielleicht so grob bezeichnen würden mit Charakter. Ja, dass jemand nicht lügt, das ist zum Beispiel kein hoher Wert in der Kultur. Da können Sie manchmal in der Beziehung mit diesen Freunden anrennen an diesen Unterschieden. Also so ging es zumindest uns. Verwöhnen habe ich schon erwähnt, das ist so die Option für Mütter, denn sie müssen sich praktisch den Sohn ja irgendwie warm halten, sage ich mal, weil Ehen oft oder meistens arrangiert werden, ist die menschliche Beziehung nicht unbedingt so warm oder die Frau hat vielleicht keinen Zugang zu dem Mann, mit dem sie verheiratet wurde, wohl aber mit dem Kind und dem Sohn, den sie hat, den kann sie intensiv beeinflussen und wird das wahrscheinlich tun. Die Väter, wie hier steht, bestrafen dann wiederum oft willkürlich. Und das, denke ich persönlich, hat vielleicht etwas mit dem Gottesbild dieser Religion wieder zu tun. Denn dieser Allah-Gott im Islam, der ist auch willkürlich, der ist weit weg. Man kann nicht wissen, was er denkt, möchte. Er ist nicht beteiligt, involviert in unserem Leben. Und man kann sich ihm eigentlich nur unterwerfen. Wir kommen noch ein bisschen näher zum Islam. Islam heißt so viel, dieses Wort heißt so viel wie Unterwerfung. Ein Muslim ist einer, der sich diesem Willen dieses Allah ausliefert und unterwirft. Er hat keine Möglichkeit, eben da was zu machen. Und so ähnlich bilden natürlich in den Familien dann auch die Beziehung, diese Vorstellung wiederum ab. Bildung ist jetzt zum Beispiel für Ägypter, auch, aber auch in anderen Ländern des Nahen Ostens, andererseits ein ganz hoher Wert, wahrscheinlich weil der soziale Status damit verknüpft ist. Also niemand fragt, ob jemand ein guter Arzt ist, aber wenn er diesen Titel Herr Doktor erworben hat, dann gehört er zum Top-Kader der Gesellschaft und kann mitgestalten. Also meine Erfahrung in so einer Millionenstadt Alexandria war auch die, dass man dort, dass die Ägypter die ausländischen Schulen, die es dort gab, so sehr geschätzt haben, dass sie alles, das letzte Hemd dafür hergegeben haben, um ihre Kinder dort einzuschulen. Denn für die Auslandsschulen oder die ausländischen Schulen musste Schulgeld bezahlt werden. Es war also nur zu leisten von den höheren Kadern der Gesellschaft. Aber die haben alles gegeben, um ihr Kind da reinzubekommen. Und ich nehme an, also das kann man jetzt diskutieren, dass es mit dem zu tun hat, dass dort Wert drauf gelegt wird, eben den Charakter, aber auch die Denkfähigkeit der Kinder zu fördern mit vielen Möglichkeiten. Also da prallen auch verschiedene Formen von Pädagogik manchmal aufeinander. Wenn jetzt beispielsweise Nahöstler Deutsch lernen sollen hier, die haben oft die Vorstellung, was die Deutschen und wie die Deutschen das anfassen mit diesen pädagogischen Mitteln, dass das doch falsch sei, weil man weiß ja, wie das gelernt wird mit Alphabet, ja, das A eine Seite lang, ein A malen und dann kommt das B. Da prallt etwas aufeinander im Bildungssystem, was sehr verschieden ist voneinander. Genau, und vor der Pause noch kurz zur Familienehre. Das ist schon immer schon angeklungen. Diese Familienehre darf um alles in der Welt bitte nicht beschmutzt werden. Das ist so die Grundsorge für eigentlich alle Menschen aus dem Nahen Osten. Und die kann aber die ist sehr verletzbar und kann beschmutzt werden, etwa im religiösen Bereich durch Religionswechsel. Ja, also das ist im Islam untersagt. Der Islam ist ja die richtige Religion und wieso soll man die wechseln? Das wird gar nicht in den Raum gestellt oder erlaubt. Im Gegenteil, Menschen, die das tun oder anstreben, die sind eigentlich geächtet und viele, je nach Kultur wiederum, intensivst verfolgt. Also wenn die Familie merkt, dass sie so jemand nicht umstimmen kann, der etwas anderes wählt als den Islam, die wird bis hin zum Tod versuchen, dieses Problem zu lösen, um es mal so auszudrücken. Moralisch ist schon angeklungen, die ganze Keuschheitsproblematik spielt hier rein. Also wenn Frauen sich falsch oder ein Fehlverhalten zeigen, dann muss das geahndet werden, weil der wichtigere Wert, die Familienehre, in Frage gestellt ist. Und kulturell, diejenigen von Ihnen, die biblische Geschichten kennen, die kennen auch die Geschichte der Hochzeit zu Kana. Dort ist so dieser kulturelle Wert der Großzügigkeit in Frage gestellt. Ja, der Wein ist ausgegangen. Was tun wir jetzt? Ein großes Übel. Wir lächeln. Aber einer aus diesem Kulturkreis kann mit Zittern nachvollziehen, wie schlimm das ist. Da muss irgendwie das Problem gelöst werden. Sie wissen, wie es gelöst wurde, als Ausdruck der Großzügigkeit unseres Gottes, oder sich in der Bibel da ausdrückt. Und das spricht direkt zu einem Nahöstler, würde ich sagen, weil sein kulturelles Problem gelöst wurde und diese Ehre der damaligen Familie gewahrt wurde, so wie heutzutage auch. Also man wird sich lieber in Schulden stürzen, als das auf die Probe stellen. Ehre und Scham. Ich habe schon erwähnt, eine Schamkultur. Also während bei uns die Kultur sich an Übertretung orientiert, ja, also etwas ist richtig oder falsch hier im, beispielsweise im Straßenverkehr, ist es dort kein Thema. Also das wird Sie manchmal frustrieren, wenn Sie mit den Menschen zu tun haben. Was aber für Sie wiederum dort frustrierend ist und ein Problem ist, wenn dadurch Scham entsteht, wenn man sich schämen muss. Beispiel, ja, man ist im Verkehr und also ägyptischer Verkehr ist eigentlich eine Übertretung der Regeln an der anderen und es ist für niemand ein Problem, außer man wird dabei erwischt, denn dann greift das Schamprinzip, oh, jetzt wird der Name meiner Familie in Verruf, also kommt in ein schlechtes Bild. Das will man auf jeden Fall vermeiden. Ja, also da ist ein wichtiger Unterschied eingebaut. Die Höflichkeitsformen gehören auch hierher, die haben wir aber schon erwähnt. Ein wichtiger Punkt für uns oder für Sie kann vielleicht sein, in dem Ganzen möglichst direkte Kritik an jemanden zu vermeiden. Nehmen wir mal ein Beispiel, ja, also die Migranten wohnen im Asylheim und sie sortieren ihren Müll nicht. Das ist in Deutschland ein wichtiger Wert. Und was geschieht jetzt? Wäre Grund für viele, für direkte, intensive Kritik. Und unsere Kultur ist im Vergleich, würde ich mal sagen, sehr direkt. Ja, da kommt jemand und sagt, du hast das Plastik in den falschen Eimer gesteckt, ja, das unterlässt du, und zwar ab jetzt und vielleicht noch im entsprechenden Ton. In der Kultur ist man eher indirekt. Das heißt, man wird Formen haben, die gleiche Botschaft, aber indirekt zu kommunizieren. Manchmal sogar, wenn es ganz sensibel ist, wird man einen Mittler einschalten. Sind öfters die Herren gefragt wiederum und gerade die vielleicht schon etwas ergraut sind, die werden gerne einbezogen und sollen vermitteln, wenn ein Konflikt entstanden ist. Wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie praktisch in diese Rolle irgendwie reinkomplimentiert werden. Und Sie sollen natürlich dann agieren für denjenigen, der Sie da reinholt. Es ist wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, wie man mit dieser Situation umgehen möchte, weil es kann bedeuten, dass die ganze Beziehung dann beendet ist, wenn man nicht das ist eine Ehrenrolle, kommt vom Propheten Mohammed her, der das anscheinend so vollzogen hat. Aber wenn wir diese Rolle als Vermittler nicht annehmen, entsteht ein Problem für das Gegenüber. Er kann sein Problem nicht lösen, seinen Konflikt, weil er dazu jemand Drittes braucht. Sieht man oft bei Unfällen im Straßenverkehr, es bildet sich eine Riesentraube, meist von Männern, um diese Unfallgegner, die sich auch vielleicht anschreien oder kämpfen miteinander und dann treten Männer in Aktion, die sie auseinanderziehen und versuchen, das Ganze zu besänftigen. Ja, das ist die Form, wie dort oft Konflikt zu lösen. Genau. Ja, da ist der Vermittler. Das gleiche Konzept innerhalb der Familie ist so ähnlich auch aktiv mit anderen Konzepten oder Wertigkeiten, zum Beispiel der Begriff der Nation. Ägyptische Schulkinder bekommen täglich beim Fahnengruß, das ist eine Art paramilitärische Übung im Schulhof, wo man vor der Fahne antreten muss als Klassen, da bekommen sie mit, dass Ägypten die Mutter der Welt ist, über die Nationalhymne, und alles Wichtige aus Ägypten kam und noch kommt. Also es wird ein Nationalstolz sondergleichen oft aufgebaut. Und die Kinder lernen von klein an, dass diese Ehre auch zu bewahren ist. Also komme da keiner und kratze an der ägyptischen Nationalehre. Also das kommt meistens nicht so gut an. Oder im religiösen Bereich dann die Umma, das ist die islamische Gemeinde. Wenn man da praktisch im falschen Kontext was Negatives sagt, wird man entsprechende Reaktionen bekommen, weil da die Ehre dieser Konzepte gewahrt wird. Da identifiziert man sich damit. Ja, ich bin Ägypter mit Leib und Seele oder ich gehöre zu dieser islamischen Kultusgemeinde und die ist über alles zu setzen und die Ehre ist zu beschützen. Das fällt uns hier in unserem Breitengraden vielleicht schwer, sich mit dem, also das nachzuvollziehen, wie intensiv das auch empfunden und verteidigt wird. Also sind Sie nicht überrascht, wenn Ihnen das so entgegenkommt. So, und jetzt, glaube ich, machen wir eine Pause, ich würde mal sagen, von 10 Minuten. Und dann schauen wir uns noch ein paar Konzepte zum Islam an. Genau, vielleicht könnten wir alle wieder einsteigen. Sie sehen schon, es gibt so viel, man kann das gar nicht beackern an einem Abend. Jetzt so ein Ausblick in die Religion, den Islam. Ich habe das schon erwähnt, Islam, das Wort heißt Unterwerfung oder Auslieferung. Und da gehört für den Muslim das Wort Inshallah dazu, so denn Gott will. Also das ist so eben auch vorlaufender Gedanke. Man kann eben nicht wissen, was dieser Allah will. Man kann sich dem nur unterwerfen und sich anpassen. Und es geht bis ins Extrem. Also ich habe mich oft mit Taxis bewegt, das war ein sicheres Verkehrsmittel. Und dann sagen sie dem Fahrer, wo er hinfahren soll, er soll jetzt bitte da rechts abbiegen. Und dann ist die Antwort, hadr inshallah. Also ja, ich biege ab, so Gott will. Das klingt jetzt lustig, ist es manchmal auch, aber ist ziemlich problematisch, weil wenn man nicht wissen kann, was dieser Allah will, genau, dann kann man sich auch nicht so richtig drauf einstellen. Beispiel Verkehr in Ägypten oder andere Situationen, wo ein Deutscher Sicherheit ganz hoch schreiben würde, ja, was weiß ich, anschnallen oder man geht nicht mit kleinen Kindern über eine Autobahn. Diese Sachen kommen aber ständig vor, auch unter halbwegs gebildeten Leuten. Und wir haben es uns nicht anders erklären können, als dass dann tatsächlich gedacht wird im Hintergrund, naja, wenn Allah beschlossen hat, dass ich heute sterben soll, das steht mir ja gar nicht an, diesen Willen dann zu hinterfragen. Sprich, ich kann ja auch gar nichts machen, also gehe ich eben doch über die Strandautobahn mit dem Schwimmreifen und mit 2 kleinen Kindern, weil ich will ja schwimmen. Aber es fehlt fast überall, zumindest in diesem Land, wo wir waren, also intensiver gelebt haben, diese Vorstellung bei uns, wo der Einzelne, die Einzelperson verantwortlich ist oder auch der Staat durch Regeln Sicherheit herzustellen. Ja, ich schnalle mich eben an, weil ich gelernt habe, dass es nicht gut tut, mit Tempo 60 auf irgendwas drauf zu prallen. Und das ist meine persönliche Verantwortung. Dieses Konzept fehlt weitgehend, vor allen Dingen in den mehr ungebildeten Schichten. Genau, entsprechend ist der Muslim einer, der sich als Sklave diesem Allah, Gott, unterwirft. Mohammed ist eine wichtige, vielleicht die wichtigste Figur natürlich in dieser Religion, der Stifter, der sich als ein Letzter in der Reihe von vielen Propheten Gottes dargestellt hat und auch so verstanden und verehrt wird. Also deshalb, Stichwort Mohammed, Karikaturen, kann an dieser Person nicht gerührt werden und die darf auch nicht unter keinen Umständen beschmutzt werden. Ja, nehmen Sie jetzt das Konzept von Ehre mit dazu, was wir vorher gesagt haben. Mohammed repräsentiert diese ganze Glaubensgemeinschaft. Wie der Schah und Schach im Schachspiel die ganze Mannschaft, die den ganzen Haushalt. Wer also diese Figur in irgendeiner Form in den Schmutz zieht, muss bekämpft werden in diesem Denkkonzept, um diese Ehre wiederherzustellen. Genau, wir sind da im 6. Jahrhundert nach Christus, beziehungsweise dann Anfang 7. Jahrhundert. Mohammed stammt von dem größten Stamm, der dort gelebt hat, in dieser arabischen Halbinsel. Heiratet mit 25 Jahren eine reiche Witwe, Khadija, die deutlich älter war als er selber und aus vom Handel gelebt hat, hatte aber dann mehrere Ehen danach. Die Gelehrten streiten sich, ob es jetzt 11 oder 14 Frauen waren, und darunter eine 6-jährige, die Aisha, von der die meisten Geschichten über Mohammed aus dem täglichen Leben kommen. Da gibt es ein Werk, also eine Sammlung, die heißt Hadith. Das sind so die Erzählungen, Anekdoten aus dem Leben von Mohammed, und die stammen zu einem großen Teil von dieser Lieblingsfrau Aisha. Diese Heiraten standen für eine Politik, die Mohammed betrieben hat. Stämme, die zum Beispiel unterworfen wurden, da hat er entweder die Witwen geheiratet oder andere wichtige Frauen, um sie dem eigenen Clan einzuverleiben und um Frieden herzustellen. Also da ist eine Machtpolitik dahinter gestanden. Haben wir auch nicht die Zeit, das näher anzuschauen. 610 hat er eine erste Vision in der Nähe von Mekka, und wir wissen natürlich, aus diesen Visionen ist dann später, übrigens nicht von ihm, sondern von einem Nachfolger, der Koran als Sammlung dieser Offenbarungen zusammengestellt worden. Ja. Genau, und auch in seinem Leben spiegeln sich die Konzepte, die wir eben schon behandelt haben. Dieses Stammesdenken war schon vorhanden und ist natürlich durch die Religion noch weitergeführt worden, beziehungsweise das Feudalsystem. Jetzt war aber dort in dieser arabischen Halbinsel auch ein Animismus oder eine Vielgötterei am Werke. In dem schwarzen Stein oder Gebäude, was im Zentrum von Mekka steht, die sogenannte Kaaba, da waren Götterstatuen, ganz viele. Und es war so quasi die damalige Meisterleistung, jetzt den Monotheismus, nur ein Gott, dieser Allah, statt diese vielen, das zu propagieren. Das war Inhalt der Religion. Extremismus, Machtkämpfe, also das kann man dann auch in der islamischen Geschichte recht gut nachvollziehen. Zwei Islamisierungswellen, die erste angefangen von Mohammed selber, die zur Folge hat, dass die arabische Halbinsel unterworfen wird dem neuen Religions- und Staatsgebilde des Islam. Und dann in der ersten Welle bis zu den Grenzen des heutigen Iran auf der einen Seite im Osten und rüber nach Spanien, ja sogar nach Frankreich hinein. Sie wissen das aus dem Geschichtsunterricht, im Jahr 732, Karl Martell schlägt eben diese damaligen islamischen Truppen dann zurück auf der westlichen Seite. Bei einer zweiten großen Islamisierungswelle basiert es auf den Osmanen, die über den Balkan bis vor Wien gelangen und zweimal dort zurückgewiesen werden. Also der Kampf um die Macht ist dort präsent, auch geschichtlich. Finanziert hat sich das Ganze durch Plünderungen. Also man hat sich das einverleibt, was man erobert hatte, und hat dann Werte gehabt, mit denen man weitermachen konnte. Aber nicht nur. Kommt, glaube ich, auch noch. Es wird eine Steuer erhoben von denen, die unterworfen werden. Das sind in dem Fall damals, aus der Sicht der ersten Kalifen nach Mohammed, etliche christliche Kulturen, aber auch andere in Passend Zarathustra-Anhänger und sowas. Aber die Person aus dieser anderen Religion war vor die Herausforderung gestellt, entweder, also man nimmt die neue Religion an oder man zahlt eine Kopfsteuer, genannt Jizya, oder man stirbt, also je nach Intensität, wie da vorgegangen wurde, waren das die Alternativen. Für die Anhänger des Islam ist der Islam die einzige Religion und ist auszubreiten. Also das ist eingestiftet in die Grundidee, das eben so weiterzutragen wie am Anfang der Geschichte des Islam. Ist auch bekannt, die Kriegsführung war relativ brutal. Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Ägypter zum Beispiel im Jahre 641 kamen die muslimischen Truppen nach Ägypten. Und die Ägypter waren so froh, die Byzantiner loszuwerden, weil mit denen über Jahrhunderte ein Kleinkrieg oder Großkrieg am Werke war unter christlicher Flagge, dass sie froh waren über diesen Einmarsch und erst später gesehen haben, dass sie vielleicht doch nicht so glücklich sind mit diesem System. Eben das habe ich erwähnt. Und es ist im Koran auch festgelegt, die Einkünfte aus den Plünderungen, also beziehungsweise dieses Steuersystems, was den Eroberten aufgenötigt wird, welcher Anteil dann dem Machthaber, dem Sultan oder Milizenführer zukommt, um eben die Sache des Islams auch wieder voranzutreiben. Also ich möchte da an dem Punkt persönlich meine Meinung lassen, dass auch aus den gelebten Erfahrungen jetzt von uns der Islam nicht die Art von Friedensreligion ist, die immer gerne dargestellt wird hierzulande. Und ich empfehle einfach jedem, der das nicht für wahr haben möchte, einfach mal eine längere Zeit tatsächlich in einem islamischen Land zu leben und das zu erleben, wie das so gehandhabt wird. Genau, da haben wir verschiedene Konzepte. Koran und Überlieferung, ich habe das schon erwähnt. Koran ist das Buch der Suren, die da offenbart worden sein sollen durch einen Engel. Und die Überlieferung kommt da an die Seite, die Hadithen, das ist diese Sammlung von Erzählungen aus dem Leben von Mohammed und diesen ersten Streitern des Islam. Für uns wichtig ist vielleicht, oder wichtiger noch unter Umständen, ist die Scharia, die ist schon angeklungen, das islamische Recht. Und das dürfte ein ganz wichtiger Punkt auch für uns hier in Deutschland sein, ob wir fähig, willens und bereit sind, unser Grundgesetz durchzusetzen gegenüber solchen Muslimen, die mit dem Anspruch kommen, die Scharia auch hier umzusetzen. Das gelingt natürlich nicht frontal, so wie in Wuppertal. Dieses Jahr hat mal eine Scharia-Polizei gewirkt, die ist aber sehr schnell dann wieder einkassiert worden von den Behörden. Also so kommt es wahrscheinlich nicht drüber, aber in meinem Buch habe ich versucht, es aufzuarbeiten. In den islamisch dominierten Communities ist eher ein sogenannter Friedensrichter üblich, dass man dann mit einem Konflikt zwischen Familien, nicht Individuen, vor diesen islamischen Imam oder Friedensrichter geht und dann vor den deutschen Behörden, vor deutschen Gerichten schweigt. Dürfte zu Lasten der Individuen gehen. Ja? Also es können sich vielleicht Großfamilien im islamischen Stil einigen auf dieser Rechtsbasis, die vom Islam herkommt, aber es dürfte dann nicht wie im deutschen Grundgesetz gewürdigt, der Einzelne, die Einzelperson, die dürfte in dieser Rechtsform ihre Rechte verlieren. Ja, ich habe das angedeutet bei den Frauen, wie deren Rechtsstellung im Scharia-Gesetz ist. Dann ist für den Muslim noch wichtig, verschiedene Glaubensartikel, die er für richtig hält. Er hat weiterhin Pflichten, und zwar mindestens 5, manche sagen 6. Da gehört der Dschihad für viele noch dazu, also die Ausbreitung des Glaubens zu den anderen fünf. Genau. Der Dschihad. Und dann als Fokalisationspunkt gibt es die Moschee, die wichtige Funktionen nicht nur religiös erfüllt, sondern im Kriegsfall auch etwa zum Waffenlager wird oder in der der Stand der Gerichtsbarkeit im islamischen Umfeld oft platziert ist. Koran wird als heiliges Buch angesehen und jetzt ist wichtig für uns zu verstehen, auch das äußere Buch, ja, zwischen diesen Buchdeckeln. Sie sehen, da sind manche dieser Ausgaben sehr schön mit Buchmalerei auch versehen. Da sind oft im sogenannten Volksislam auch sehr animistische Vorstellungen damit verknüpft, ja, also dass man da irgendwelche Prozeduren betreibt, um in der geistlichen Welt etwas zu bewirken und zu verändern durch die Magie dieses Buches. Ja, das hat irgendwelche Kraftwirkungen als physisches Buch. Das ist vielleicht wichtig für manche von Ihnen, wenn Sie als Christ jetzt da auftreten gegenüber Migranten oder einfach sonst in einem Kontext eine Bibel dabei haben, ist zu empfehlen, dass man auch die Bibel als wichtiges und heiliges Buch nie etwa auf den Boden legt oder irgendwie trivial behandelt. Also ein Muslim wird auch nicht verstehen, was manche Christen tun, wenn sie da in ihrer Bibel etwas anstreichen. Das geht gar nicht. Also das ist kein Konzept für sie, weil es verletzt die Würde dieses heiligen Buches. Ja, man stellt es auf einen besonderen Stand in der Moschee auf oder im Haus. Das ist Schweinsleder gebunden und mit Goldschnitt versehen, wenn man denn kann. Also da ist ein anderes Konzept am Werk. Der Koran wird, das habe ich auch schon erwähnt, auswendig gelernt und rezitiert, weil das Konzept ist, dass durch diesen Engel, der quasi dem Mohammed diktiert wurde, man kann also daran nicht in dem Sinne deuteln, das irgendwie hinterfragen. Als normaler Mensch hast du das zu lernen und zu akzeptieren. Das ist gesetzt von Allah. Und das wird eben in den Koranschulen auch durch die äußere Form vorangetrieben, dass man diese Suren auswendig lernt. Also ich glaube, das sind eher Formen, die man hier in Deutschland sucht und findet, darüber zu sprechen, auszutauschen, also sich kognitiv damit auseinanderzusetzen. Das ist nicht der Fall in den meisten islamischen Ländern. Der Koran hat nur in dieser Sprache Arabisch Autorität. Bestimmte Islamgelehrte lehnen es ab, Übersetzungen dieses Buchs zu machen, denn Allah spricht Arabisch. Sie werden auch in vielen Kulturen, etwa Indonesien, die nicht zu den Kernländern des Islam gehören, das Arabisch so als Zweitsprache oder religiöse Sprache in Anwendung finden, weil man zu versuchen hat, in diese Sprache reinzukommen, ins Arabisch. Und vielleicht da ein wichtiges Prinzip, das Prinzip der Abrogation oder Nasikh heißt das auf Arabisch, dass bei den Offenbarungen, die jetzt dieser Mohammed gehabt haben soll, die neueren, späteren, die früheren, älteren aufhebt. Will sagen, Mohammed hatte im groben Sinn zwei Phasen, wo er bestimmte Positionen auch inhaltlich vertreten hat. Die eine war in Mekka, die andere in Medina und Medina war die spätere. In Mekka hatte Mohammed eine sehr schwache Position, also in den Machtkämpfen dort hat er sehr schlecht ausgesehen. In der Stadt Medina hat er seine Macht voll aufgebaut, ausgebaut und er war wer. Und in diese jeweiligen Offenbarungszeiten fallen eben bestimmte Suren und in die ältere Mekka-Zeit fallen jene Suren, die sehr positiv sich über andere Religionen, damals Judentum und Christentum vor Mohammeds Augen, spricht man sich aus über die Leute des Buches. Ja, das sind also Christen und Juden haben auch ein Buch Und das ist so Verwandtschaft praktisch, Achlel, Kitab, das sind die Verwandten, die auch ein Buch haben und die hat man irgendwie positiv zu behandeln. Während in der Medina-Zeit jene Suren reinfallen, die sehr massiv den Dschihad vorantreiben und sagen, also Ungläubige sind zu töten und andere Dinge mehr. Das hat also mit diesem Prinzip des Nasikh, dieser Abrogation, dass die neueren Offenbarungen die älteren aufheben, zu tun. Hadithen haben wir erwähnt, das sind also seine Lehren und Taten, meistens von Aisha übermittelt. Und jetzt gibt es viele Muslime, die eben beide auf die gleiche Stufe stellen, wie den Koran. Wenn man jetzt die Scharia näher anschaut, dann sieht man, dass sie auf diesen beiden Säulen, Koran und Hadithen, aufgebaut sind, also in der Rechtsprechung, die etwa in der Al-Azhar-Universität und Moschee in Kairo, dem Zentrum des Sunni-Islam, praktiziert wird. Dort kann man hin mailen online und eine Fatwa erbitten für irgendeine Situation des Lebens. Ja, darf man als Verlobter Händchen halten, ja, um mal irgendwas zu sagen, kann man hinschreiben und irgendein Kleriker wird einem dann eine schlaue Antwort geben in Form einer Fatwa. Entweder gibt es diese Fatwa schon oder sie wird noch dann gefunden von dieser Gelehrtenschaft und man wird versuchen, auf Basis von Koran und Hadith diese Fatwa zu entwickeln. Ein drittes Standbein in der Rechtsprechung sind die Analogieschlüsse, also weil wir die und jene Fälle schon gehabt haben, schließen wir jetzt auf diesen Fall hier, dass wir ihn so und so behandeln. Und da ist eben der Konsens der Islamgemeinde, die Umma ist die Islamgemeinde, ein wichtiges Konzept, wird natürlich getragen durch die Theologen. Also ein islamischer Geistlicher, der da in der Al-Azhar lehrt, hat einen wichtigen Einfluss auf das, wie der Islam sich auf die heutige Zeit bezieht und in Form von Gesetzgebung dann, was der Muslim dann tun darf oder auch nicht. Und die Menschen, die zum Sunni-Islam gehören, die werden sich da intensiv dran orientieren. Im Unterschied zu denen, die Schiiten sind, das ist ihnen vermutlich geläufig, die gehören mehr in die Region Iran und Satellitenländer. Und die haben eine etwas andere Rechtsprechung auch. Was glauben Muslime? Sie glauben, dass Allah ein alleiniger Gott ist, allmächtig, allwissend, auch weit weg. Und man kann nicht genau wissen, was mit ihm ist. Er ist so weit entfernt von uns. Und in dem Glaubensbekenntnis, was ein Muslim beispielsweise beim Beten fünfmal rezitiert, bekennt er, dass dieser Allah auch keinen Beigesellten hat. Also er ist eins, er ist allein. Da ist eben auch im betonten Absetzen vom damaligen Christentum gesagt, dass da kein Sohn oder sonst ein Beauftragter wäre. Muslime glauben, dass Engel existieren. Da gibt es dann auch Erzengel und andere, die sind in größerer Nähe zu Gott gedacht, während die Dschinn Wesen sind, die sind zwischen Engel und Mensch und können gut oder böse sein, die meisten. Da gibt es dann auch ganz verschiedene Worte, Raul und Afrit und alles, die bezeichnen eine böse Form. Wir kennen das aus diesen Märchen manchmal, der Geist aus der Flasche, also das wird geglaubt. Man glaubt an Bücher, interessanterweise nicht nur den Koran, sondern eben, da gehört das Alte Testament in Form der Tora dazu, die Psalmen, interessanterweise das Injil oder Injil, das Evangelium und der Koran. Das Problem ist nur, dass die Christen jetzt diese anderen Bücher verfälscht haben, beziehungsweise die Juden, und dass nur der Koran echt ist. Also nur der Koran ist authentisch. Bei den Propheten ist schon gesagt, Mohammed ist eben der letzte und größte aller Propheten und man braucht eigentlich nur auf ihn zu hören, dann hat man die Summa dessen, was die, die vorausliefen, gesagt oder getan haben. Aber die Verehrung gilt eben all diesen Persönlichkeiten, die wir jetzt also als Christen auch aus dem Alten Testament meistens kennen. Inklusive Isa, Jesus taucht da auch auf, als Prophet aber nur. Muslime glauben an den Tag des Gerichts, den letzten Tag, ein Konzept, was auch aus der Bibel stammt, und sie glauben an eine Auferstehung. Und auch das ist angeklungen, der Fatalismus der Vorherbestimmung. Gott ist eben absolut souverän und es führt zu einem Fatalismus im Denken und im täglichen Leben. Von den Pflichten war die Rede, das Glaubensbekenntnis. Man wird Moslem, indem man das dreimal auf Arabisch möglichst bezeugt hier, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte oder man könnte auch übersetzen Apostel Gottes ist, der den Allah geschickt hat. Ein Muslim soll beten, 5-mal täglich auf rituelle Art und Weise, die auch möglich macht, dass viele, viele Muslime in der gleichen rituellen Weise dieses Gebet vollziehen. Sie kennen alle diese Bilder aus Mekka oder sonst wo, wo jetzt Tausende sich niederwarfen. Und wir haben das persönlich auch erlebt. Und es ist also sehr seltsam, wenn man plötzlich merkt, da ist ein Stau auf der Autobahn und es geht nicht weiter. Und man findet raus, okay, da ist jetzt eine wichtige Moschee in der Nähe, es ist Ramadan vielleicht und Tausende von Menschen, inklusive die, die da auf der Autobahn gefahren sind, die breiten ihren Teppich aus und verrichten nicht nur das Gebet, sondern sie lauschen der Freitagspredigt. Und jeder, der auf dieser Autobahn ist, eben auch, bis man fertig ist, weiß ich, eine Stunde, anderthalb, und dann geht es wieder weiter, denn niemand würde es wagen, die Religion zu hinterfragen. Die ist also darauf aufgebaut, oder denke ich, diese äußeren Formen, eine größtmögliche Uniformität und Einheit zwischen all diesen Glaubenden herzustellen. Der Muslim soll eine Steuer geben, Almosen, den Zakat, der wird für Moscheenbau und auch für wohltätige Zwecke eingesetzt. Dient aber jetzt nicht, wie denke ich im Christlichen, der Gedanke der Barmherzigkeit dem, dass dem Armen oder Bedürftigen wirklich geholfen wird und seine Lage verändert wird, sondern es dient dem Geber, meistens reiche Menschen, die eben geben können und der kriegt praktisch mehr Punkte im Himmel. Also er kann etwas ansammeln, indem er diese Pflicht erfüllt. Aber das Anliegen ist nicht, dass jetzt ein Bedürftiger tatsächlich aus seiner Lage befreit wird. Das kann auch gerne der Fall sein, ist aber nicht unbedingt bei diesem Almosen angestrebt. Dann hat der Muslim einmal pro Jahr einen Monat lang zu fasten, den heiligen Ramadan-Monat. 30 Tage lang soll er, und zwar während des Tages, kein Essen trinken zu sich nehmen, keinen Sex oder Tabak zu sich nehmen, aber all diese Dinge gelten nur am Tag, denn in der Nacht sieht Allah ja nicht. Also da wird laut Statistik das doppelt oder dreifache an Essen konsumiert in Ägypten etwa als in anderen Monaten. Da findet dann alles statt. Aber das öffentliche Leben kommt oft zum Erliegen. Und es ist nicht ratsam, zum Beispiel auch für uns, in dieser Fastenzeit Muslime zu provozieren, indem man jetzt vielleicht vor ihnen da was konsumiert, was isst oder trinkt. Also das macht es für den, der da fastet, schwierig. Ja, und dann gehört noch eben die Wallfahrt, die Reise nach Mekka dazu. Ich habe schon die Putzfrau, die Aziza, erwähnt, die ihre Altersversorgung aufs Spiel gesetzt hat, um dahin zu fahren, weil das ist Gott Allah wohlgefällig, wenn man das macht. Manche sagen eben, eine sechste Säule sei dieser Dschihad als Aufforderung an alle Muslime, der sogenannte Heilige Krieg. Und das Konzept ist das Haus des Friedens, also Dar el-Salam oder das Haus des Islam wird es oft genannt, kämpft gegen das Dar el-Harb, das Haus des Krieges, sprich die, die noch nicht dem Islam angehören. Und sollen die natürlich auch unter diese Herrschaft bringen. Das ist das Ziel dieses Heiligen Krieges. Es gibt jetzt den sogenannten großen und kleinen Dschihad. Und der kleine Dschihad dient eben der Ausbreitung des Islam und hat eine sehr starke religiöse Motivation und ist allen Muslimen befohlen. Ja, du sollst also da beteiligt sein. Da finden natürlich die einzelnen verschiedenen Orte sich dazu beteiligen. Manche sagen, ja, also da sollen andere gehen und es tun, aber ich finanziere das, ich stelle mich dahinter. Das ist praktisch die Aufgabe. Und das ist im Unterschied zu lesen zu dem sogenannten großen Dschihad, das ist die moderate Version, die dann auch oft bei uns hier dargestellt wird, ja, da geht es um persönliche Vervollkommnung des Muslimen. Aber es ist wichtig, vielleicht zur Kenntnis zu nehmen, dass das nicht im Koran so zu finden ist, sondern in einer Geschichte über Mohammed, ein Hadith. Er hat also vielleicht nicht die gleiche Autorität. Beim Dschihad gibt es drei Phasen. Die schwache Phase, wenn man in einer Situation ist, als die Muslime in einer Situation, wo die andere Seite eben die Macht hat und man die schwächere Situation hat, da stellt man sich ein auf Kooperation, Dialog, man wird die Gesetze einhalten und auch ausnützen, gegebenenfalls, die man vorfindet. Das reicht in eine zweite oder Vorbereitungsphase für den Dschihad, wo man eben Dinge ansammelt, sich trainiert, Camps besucht, um sich stark zu machen, mündet alles in die dritte Phase, den aktiven Dschihad, wo man dann aktiv Krieg führt oder Land einnimmt für den Islam. All diese Dinge sind, denke ich, im IS durchaus recht nahe gekommen, auch für uns, und beschäftigen uns. Und zum Abschluss noch ein paar Worte zur Moschee. Natürlich, das ist der Gebetsruf, den man mindestens 5-mal am Tag in einem islamischen Land, und zwar in viel größerer Lautstärke, hat. Und der Text hier und die entsprechende Haltung gehören dazu. In einer Stadt wie Alexandria mit 10 Millionen Einwohnern eine Kakophonie für eine halbe Stunde, 5-mal täglich, weil in diesen Moscheen das unterschiedlich startet und endet und oft sich ineinander redet. Das ist der Text, der hier gesprochen oder gesungen wird. Allah. Ich glaube, das können wir überspringen, das haben wir schon erwähnt. Wichtig ist, dieses Gebet und die Haltungen sind rituell und genau vorgeschrieben. Also ich kann nicht abweichen von dem. Das ist ein bestimmter Ritus, auch von Niederknien, Aufstehen, Händehaltung und dem Inhalt der Gebete. Es gehört auch das Konzept der Reinheit dazu, Waschungen. Also das ist nervig, wenn man in der Shopping Mall die Toilette aufsucht und dann die Damen mit ihren Gewändern jetzt die Füße im Waschbecken waschen, ja, weil man das tut, um sich aufs Gebet vorzubereiten. Solche Dinge, also in der Wüste darf man Sand statt Wasser verwenden, wenn man keins hat. Also die äußere rituelle Reinheit, die Ohren, die Nasenlöcher werden gewaschen, das gehört alles dazu und ist idealerweise so umzusetzen. Und ich habe schon erwähnt, die Rechtsprechung kann auch in der Moschee stattfinden. Also zum Beispiel auch Ehen werden da geschlossen unter Umständen. Da muss die Frau auch gar nicht zugegen sein, sondern ein Vertreter der Familie der Frau macht es vor dem Imam, diese Ehe ab. Eben und Verwaltungsaufgaben, also gerade auf dem Dorf, vieles, was bei uns im Bürgermeisteramt läuft, läuft dann in der Moschee ab. In der Situation des Krieges, die vorher anklang mit dem Dschihad, ist dann die Moschee auch Teil der Kriegsstrategie und dient unter Umständen als Waffenlager oder als geschütztes Lager, weil man natürlich diese sakralen Gebäude eher verschont oder schützt. Und deshalb wird es dann auch für das verwendet. Genau, der Islam ist eine Religion der Werksgerechtigkeit. Ich muss also fromme Leistungen vor Gott liefern, um ein guter Muslim zu sein, nämlich die, die schon vorher erwähnt wurden. Und es sind eben diese äußeren Regeln. Nicht so sehr wird sichtbar, wie der Charakter des Menschen ist, sondern ob der ein korrektes Gebet geliefert hat. Und wenn ein Hund während des Betens vorbeiläuft, dann wird das Gebet ungültig und muss wiederholt werden. Also als Beispiel. Also der Charakter, das Innenleben der Person ist nicht so sehr im Fokus, außer dass sie sich bestimmten Konzepten eben zu beugen hat. Und das Gewissen bezieht sich dann auch auf äußere Dinge. Oder ich habe schon die Situation erwähnt, im Straßenverkehr, wenn ich einen Fehler begehe, dann schlägt mein Gewissen nicht unbedingt an, aber wenn ich erwischt werde, weil dann die Schamkultur greift. Es gibt keine Heilsgewissheit, am ehesten noch bei jenen, die ihr Leben praktisch heldenhaft im Umfeld des Dschihad lassen, ja, um den Islam voranzutreiben. Allah wägt die Guten gegen die bösen Taten irgendwie gegeneinander ab und man kann hoffen, dass die eine Seite eben überwiegt. Genau, aber jetzt machen wir hier einen Punkt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, das ist jetzt spät geworden. Sie sehen, man kann noch viel mehr sagen drüber. Aber Kultur ist, wie gesagt, ein großes Feld, wo man auch vieles beobachten kann. Manches kann man einordnen, manches kann man schwierig einordnen. Ich hoffe, dass Sie dadurch inspiriert worden sind für Ihren Umgang, den Sie haben, eventuell mit Flüchtlingen oder Migranten anderer Art. Und dass es Ihnen hilft, einfach mal grundsätzlich ein Verständnis mitzubringen. Denn diese Menschen können weniger aus ihrer Kultur heraustreten, denke ich, als wir vielleicht. Ja, wir haben kognitiv und von den Möglichkeiten, uns zu informieren, andere Situationen, andere Möglichkeiten. Und es ist meine Hoffnung, wie das Bild vom Hund am Anfang, dass es Ihnen, dass es uns allen irgendwo gelingt, eine Gelassenheit an den Tag zu legen und eine Ruhe, aber auch eine Klarheit, den Rahmen zu setzen hier in unserem Land, wodurch denen, die kommen, möglich wird, sich hier einzufügen und langsam zu lernen, wie die Dinge bei uns funktionieren und sich da reinzustellen. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Freude hoffentlich mit all den Begegnungen, die kommen mögen, wo Sie dann vielleicht ein bisschen sicherer wissen, wie Sie umgehen können. Vielen Dank.